Missing Link Original.
Die Dunkelkammer. Der Podcast über die dunkle Seite der Macht. Unerschrocken und investigativ.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Dunkelkammer. Mein Name ist Michael Nikbasch und heute geht es wieder um den Spionageprozess gegen Egisto Ott und Anton H., zwei ehemalige Verfassungsschützer. Die Staatsanwaltschaft Wien wirft Egisto Ott im Wesentlichen vor, ein Handlanger russischer Agenten gewesen zu sein. Er soll für Russen jahrelang Leute bespitzelt, geheime Informationen beschafft haben, aus Datenbanken und Datenträger verkauft haben, wobei ihm der zweite Angeklagte H. quasi zur Hand gegangen sein soll. Die Angeklagten bestreiten das beide. Der Prozess ist weit gediehen. Wir hatten bisher 11 Verhandlungstage. Zwei sind vorerst noch geplant. Am 20. Mai könnte ein Urteil erster Instanz fallen. Und aus gegebenem Anlass zeichnen wir diese Episode nicht nur als Audio auf, sondern auch als Video. Und der gegebene Anlass, der sitzt mir jetzt gegenüber, hat einen Namen. Es ist Egisto Ott. Hallo, Herr Ott. Danke fürs Kommen.
Danke für die Einladung.
Er hat vielleicht vorneweg, wir sind einander bis heute niemals begegnet. Wir hatten auch sonst nie Kontakt. Können Sie das bestätigen?
Ich glaube, wir sind uns einmal begegnet, aber direkten Kontakt hatten wir nicht.
Okay, hat keinen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen.
Wie bei vielen.
Es gab im Vorfeld dieses Gesprächs auch keinerlei Bedingungen oder Absprachen mit Ihnen bzw. Ihren Verteidigern Michael Ofner und Anna Meyer.
Nein.
Und Sie waren auch einverstanden, dass wir das Gespräch im Audio für den Podcast aufzeichnen und auch als Video.
Ja.
Herr Ott, der Spionageprozess gegen Sie hat am 22. Januar 26 begonnen. Ich hatte im Vorfeld in Ihrem Umfeld angeklopft und gefragt, ob ein Interview möglich wäre. Damals hat es geheißen, es sei nicht ratsam, vor Prozessbeginn öffentliche Statements abzugeben. Das passiert mir immer wieder. Was mir tatsächlich aber noch nie passiert ist, ist, dass ein Angeklagter faktisch unmittelbar vor der Urteilsverkündung ein Interview gibt. Was hat sich da geändert?
Im Wesentlichen hat sich nichts geändert. Also nur, ich glaube, jetzt ist die Zeit, jetzt kann man sprechen.
Mir steht es als Prozessbeobachter nicht zu, den Ausgang eines Verfahrens zu prognostizieren. Das ist rechtlich sehr problematisch. Sie als Angeklagter können das natürlich. Was glauben Sie, welches Urteil erwartet Sie?
Es ist ein geschworener Prozess und ich will dem nicht vorgreifen.
Sind Sie guter Dinge?
Ich bin guter Dinge.
Sie haben sich zum Prozessauftakt nicht schuldig bekannt. Sie bestreiten alle Anklagevorwürfe und sind sich zu Unrecht, ich zitiere, als Staatsfeind Nummer 1 verfolgt. Bleiben Sie da dabei?
Ja.
Was bringt es zu der Annahme, Sie seien ein Feind des österreichischen Staats in den Augen der Staatsanwaltschaft? Ich nehme an, das ist die Adressatin dieses Vorwurfs.
Es ist nicht nur die Staatsanwaltschaft, sondern auch die Spitzen des Staatsschutzes, des damaligen, aber wie auch die jetzigen und natürlich auch die Politik, die hohe Politik. Und wie soll ich das am besten erklären? Wie lange haben Sie Zeit?
Zeit habe ich.
Das würde aber sehr, sehr lang, also wenn ich ganz weit ausholen müsste. Aber in kurz zusammengefasst kann man jetzt so sagen, man sucht einen Schuldigen. Man braucht irgendjemanden, um von den ganzen Missständen, die im BVD, im Staatsschutz und auch im Innenministerium bestanden und noch immer weiter bestehen. Und für das braucht man einen Schuldigen, da muss man jemanden durchs Dorf treiben. Sowohl Martin Weiß, als auch ich, als auch Anton H., wir haben uns nichts zu Schulden kommen lassen.
Wir werden noch auf einzelne Vorwürfe laut der Anklageschrift eingehen. Also ich frage Sie ganz konkret, waren oder sind Sie ein Feind des österreichischen Staats?
Nein.
Sie waren jahrelang.
Ich habe den Staat geschützt.
Sie waren jahrelang Verfassungsschützer. Wem galt Ihre Loyalität?
Meine Loyalität gehört der Republik, aber nicht einzelnen Ministern.
Was ist für Sie Loyalität?
Loyalität zum Staate, zur Republik, zur Einhaltung der Gesetze. Und für den Staat da zu sein. Und ich habe insgesamt zweimal einen Eid auf die Republik geleistet. Das erste Mal, wie ich den Präsenzdienst abgeleistet habe beim Bundesheer und das zweite Mal, wie ich in die Polizei eingetreten bin. Den Eid habe ich abgeleistet, glaube ich, im Mai 1982.
Da sind Sie in den Bundesdienst fürs Innenministerium eingetreten?
Ich war in April, jetzt bin am 1. April 1982 zur Polizei gekommen.
Laut der Staatsanwaltschaft Wien waren Sie als BVD-Beamter jedenfalls gegen Ende Ihrer Zeit dort enttäuscht, frustriert und pleite.
Nein, Ich war weder enttäuscht noch frustriert und ich war auch nicht pleite. Das habe ich auch im Prozess auch gleich in meinem Eröffnungsstatement dem Staatsanwalt auch gesagt.
Haben Sie in Ihrer Zeit als Beamter auf Polizeidatenbanken zugegriffen, Informationen ohne sachliche Begründung abzuziehen und an Dritte zu verkaufen?
Ich habe niemals irgendwelche Informationen verkauft. Das ist ebenfalls völlig haltlose Vermutungen. Und so zieht sich das wie ein roter Faden durch den gesamten Akt.
Der bisherige Verfahrensverlauf hat sich zumindest für mich so dargestellt. Es gibt zu allen, faktisch allen Anklagevorwürfen immer zwei Versionen. Es gibt die Version der Staatsanwaltschaft Wien und es gibt eine in aller Regel vollkommen gegensätzliche Version und das ist die Ihre. Wobei es am Ende immer so ist, dass alle Ihre Aktionen dann so geheim waren, dass nicht mal im BVD Leute wirklich gewusst haben, was sie da tun.
Na, sind nicht alle Aktionen waren nicht so geheim. Nur ganz wenige waren geheim. Alles, was beispielsweise verdeckte Ermittlungen anbelangt und natürlich so Spezialoperationen, das ist, oder Kooperationen mit ausländischen Diensten, mit befreundeten Diensten, die sind natürlich geheim oder streng geheim, so wie es auch die Operation Doktor war. Und über die Kooperationen selbst darf ich gar nicht reden, weil der Einzige, der mich von der Amtsverschwiegenheit befreien könnte, ist auch nicht einmal der österreichische Staat, sondern nur der befreundete Dienst. Über diese Operation Doktor wissen zumindest in Österreich noch zwei Personen. Das war der damalige stellvertretende Direktor und der Abteilungsleiter.
Der damalige stellvertretende Direktor ist Wolfgang Zörer.
Genau.
Und der damalige Abteilungsleiter ist Martin Weiß. Die Operation Doktor spielt eine zentrale Rolle in diesem Verfahren. Da geht es um das Hinterherschnüffeln hinter einem abtrünnigen russischen Agenten, der für den Kreml von Interesse war, ein Herr S., der sich in den Westen abgesetzt hatte. Zu diesem Mann haben Sie, das glaube ich, haben Sie zugegeben, Informationen beschafft. Die Frage ist nur, für wen Sie diese Informationen beschafft haben.
Für den befreundeten Dienst. Im Sinne dieser Kooperation.
Das ist der Unterschied, der sich hier ergibt, ist nur, für die Russen wäre es nicht in Ordnung gewesen und für einen westlichen Dienst schon?
Das stellt sich die Frage. Also wir, mit westlichen Diensten kooperieren wir teilweise. Wir haben auch irgendwann in der Zeit, da war ich im Ausland, da haben wir auch mit Russland ganz eng kooperiert. Da war sogar irgendwann einmal was ich mitbekommen habe, war ich in Rom, das heißt in den 2000er Jahren, da war sogar im Gespräch, dass ein russischer Verbindungsoffizier, ich glaube vom FSB, sogar ein Büro im damaligen BVD bekommt. Also wir haben da auch zu gewissen Zeiten immer wieder dann auch mit denen kooperiert.
Aber Sie,
ich
haben
nicht,
Sie
nein.
mit denen kooperiert?
Nein, ich nicht.
Wolfgang Zöre als ehemaliger Vorgesetzter hat jede Kenntnis von der Operation Doktor in Abrede gestellt. Er hat gesagt, er kannte diese nicht.
Ja, er hat auch schon vorher, also ich sage jetzt einmal ganz vorsichtig, er spricht hier die Unwahrheit, weil er hat sehr wohl, von ihm ist diese Operation ausgegangen und ich habe von ihm den Auftrag bekommen. Und er hat auch in einem anderen Verfahren, in dem sogenannten BVD-Verfahren, beziehungsweise in dem Verfahren mit dem syrischen Foltergeneral, da hat er falsch ausgesagt. Weil er hat auch gesagt, die Kooperation ist nicht von ihm ausgegangen, der hat das gar nicht gewusst und hin und her. Aber das BAC und beziehungsweise die WKStR hat das sehr, sehr genau herausgearbeitet gehabt. Und ganz am Anfang vom Akt, und dass er sehr wohl das Ganze gehabt hat. Das heißt, er hat ja als Zeuge die Unwahrheit gesagt.
Und Sie werfen.
Und in dem Fall jetzt bei mir hat er ebenfalls die Unwahrheit gesagt. Das ist das zweite Mal.
Das heißt, Sie wollen sagen, dass der Zeuge Zörer unter Wahrheitspflicht im Zeugenstand in Ihrem Schwurgerichtsverfahren die Unwahrheit gesagt hat. Was Sie weiters vorbringen, also nochmal, Wolfgang Zörer hat bestritten, von dieser Operation Kenntnis zu haben. Es gibt, soweit ich weiß, tatsächlich nur eine Person, von der es heißt, sie habe Kenntnis dieser Operation gehabt. Das ist ihr ehemaliger direkter Vorgesetzter Martin Weiß.
Ja, und es gibt den befreundeten Dienst.
Das behaupten Sie?
Das behaupte ich nicht, das ist so.
Der befreundete Dienst ist bisher nicht
in
Erscheinung getreten.
Ich darf nicht mal den Dienst nennen.
Warum haben Sie sich von dem befreundeten Dienst nicht von der Amtsverschwiegenheit entbinden lassen?
Das ist einfach im Geheimdienstmilieu passiert das nicht. Also die wollen nicht irgendwo in einem Verfahren auftauchen.
Das heißt, Sie riskieren jetzt eine strafrechtliche Verurteilung, weil Sie den Namen eines Dienstes nicht nennen wollen?
nicht nennen wollen. Ich darf es nicht, wenn ich das nenne. Und zwar ist das genau geregelt im Polizeikooperationsgesetz und zwar im Paragraph 12. Wenn ich das auch sagen würde, dann riskiere ich wirklich den Verrat von einem Staatsgeheimnis. Und dann bin ich sozusagen, dann kann man mich anklagen wegen Verrat von Staatsgeheimnissen. Zu Recht. Nicht so, wie es bisher war.
Aber Sie sind wegen des Verrats von Geheimnissen angeklagt?
Verrat von Amtsgeheimnissen. Das ist ein Unterschied. Ursprünglich die erste Anzeige, wenn wir zurückgehen zum Aktenbeginn, so im Jahr 2017, November 2017, da hat mich der damalige Direktor des BVD, der Dr. Magister Peter Griedling, bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Und hat mich angezeigt wegen Verrat von Staatsgeheimnissen nach Paragraph 252 StGB und dann wegen geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs. Aber was er nicht angezeigt hat, was ja normal ist, und er ist aber ausgebildeter Jurist, und ich bin ja Beamter. Wenn ich einen Beamten wegen Verrat von Staatsgeheimnissen und geheimen Nachrichtendienst zum Nachteil Österreichs, ist automatisch auch der Verdacht da, dass er einen Amtsmissbrauch begangen hat. Das hat er bewusst nicht angezeigt. Nicht, weil er es nicht war, sondern bewusst, wissentlich. Und warum? Weil die ersten Ermittlungen das Bundeskriminalamt damals geführt hat, die Vorläufer von der AG Pharma. Hätte er mich angezeigt, auch schon damals, wenn im Betreff oder irgendwo drinnen gestanden wäre, Amtsmissbrauch, dann wäre automatisch das BAK mit den Ermittlungen zuständig gewesen. Und da wären die Ermittlungen auch anders gelaufen. Weil auch das BAK hat zweimal, oder insgesamt ist dreimal haben die das geschrieben, dass an diesen Vorwürfen nichts dran sind. Und letztendlich nach mehreren Jahren, nach 4 oder 5 Jahren, das Verfahren läuft ja jetzt dann schon seit, jetzt kann man sagen, 9 Jahre, hat auch das Oberlandesgericht auf Antrag von mir, dass das eingestellt wird, 252 Verrat von Staatsgeheimnissen, ist dann auch zur Erkenntnis gekommen und hat dann diesen Vorwurf eingestellt. Und warum, das muss man zwischen den Zeilen lesen, ganz kurz zusammengefasst, es beruht alles nur auf blöden, haltlosen Gerede des ehemaligen Direktors des BVD. Das schreibt das Oberlandesgericht Wien in den Beschluss.
Das Verfahren, um das es jetzt geht, das Verfahren, bei dem Sie unter Anklage stehen.
Das eine wurde nur ein Faktum eingestellt, aber die anderen Vorwürfe sind ja alle jetzt in dem Verfahren weiter. Das läuft ja alles in dem Verfahren. Das ist ja das Grundverfahren. Und es wurde nur das eine. Nur das Faktum ist es, Verrat von Staatsgeheimnissen ist eine Straftatbestand von 1 bis 10 Jahren. Der Griedling, das behaupte ich jetzt einmal, der hat den Paragraph nie durchgelesen und auch nicht die Erläuterungen. Und das ist ja etwas, was mich jetzt erschüttert und was an diesem Verfahren, das jetzt seit 9 Jahren läuft. Und das sind solche Mängel und niemand ist in der Lage, oder ganz, ganz wenige, einmal den Akt einmal wirklich zwischen den Zeilen zu lesen und von Beginn an zu lesen. Das strotzt ja nur so von Fehlern. Insbesondere durch die Ermittlungsbehörde.
Es steht Ihnen vollkommen frei, das zu sagen. Ich kann Ihnen nur sagen, als Prozessbeobachter, Sie haben so gut wie nie plausible Erklärungen angeboten für die Vorwürfe, die Ihnen angelastet werden. Sie sagen einfach, das ist geheim, das war ein anderer Dienst, darüber kann ich nicht sprechen, ich habe Amtsverschwiegenheit.
Ja, ich bin auch nicht entbunden von Amtsverschwiegenheit. Alles, was mit dem BVD zusammenhängt, bin ich nicht entbunden.
Haben Sie den ausländischen Dienst, den Sie hier vorbringen, oder den früheren Dienstgeber jemals darum ersucht, von der Amtsverschwiegenheit entbunden zu werden?
Den früheren Dienstgeber, das ist der nach wie vor der Dienstgeber, das ist das BMI, habe ich ersucht, das Ganze in Verbindung, und habe auch darauf hingewiesen, auf diese Umstände, und ich wurde dem nicht entbunden.
Vom BVD?
Genau.
Beziehungsweise vom Innenministerium?
Genau.
Und was den ausländischen Dienst betrifft?
Darüber darf ich nichts sagen.
Also Sie dürfen nicht einmal sagen, ob Sie dort um die Aufhebung einer Amtsverschwiegenheit ersucht hätten.
Das würde dann schon wieder zu weit gehen.
Also dass ich Ihnen da nicht folgen kann, werden Sie bitte verstehen.
Ich verstehe
also
das.
Die Frage,
das
ganze, ja, ich habe ja. mich dorthin gewandt und gefragt, kann ich über euch sprechen?
Das sage ich lieber nichts dazu.
Martin Weiß hat sich der bisherigen Strafverfolgung entzogen. Wissen Sie, wo er ist?
Ja, so lange bin ich in Dubai sein.
Aber Sie haben Kontakt zu ihm.
Warum?
Er hat Ihnen eine eidesstattliche Erklärung übermittelt.
Nein.
Für das Verfahren.
Nein? Nein, die hat er meinem Anwalt übermittelt.
Dann hat Ihr Anwalt Kontakt zu ihm.
Das war der Anwalt, mein, der Anwalt, der in anderen Verfahren für mich tätig ist.
Also Martin Weiß hat eine schriftliche Erklärung abgegeben, ja, dass es diese Operation Doktor gegeben hat und dass Sie im Rahmen der Operation Doktor tätig gewesen seien. Ja. Trifft das zu? Ganz grundsätzlich, soll ich jetzt zum Beispiel Martin Weiß für glaubwürdig halten?
Ich kann in Sie nicht hineinsehen, was Sie für glaubwürdig halten und was nicht.
Glauben Sie, dass Martin Weiß glaubwürdig ist?
Ja.
Das heißt, das, was Martin Weiß sagt, das stimmt?
Ja.
Ich frage Sie das deshalb, weil Martin Weiß hat vor einigen Jahren, 2021, ausgesagt gegenüber der AG Pharma, also Polizisten, die hier ermittelt haben, er habe im Auftrag von Jan Masalek bei Ihnen Abfragen zu mehreren Personen bestellt und Ihnen dafür 6.000 Euro gezahlt.
Das stimmt nicht.
Das haben aber ausgesagt.
Nein, da müssen Sie genau lesen. Er hat gesagt, dass er bezüglich der 6.000 Euro, er hat mir einen Kredit gewährt, das 3x2.000 Euro. Aber das hat nichts mit den Abfragen zu tun. Und das ist einfach nur ein Schluss, das Ganze. Da wurde die Staatsanwaltschaft, die Polizei schreibt das dann sofort, hat das dann, man muss einfach die Aussagen und auch die Einvernahmen genau lesen.
Ich habe eine von, ich lese es Ihnen jetzt einfach vor. Jan Masalek und ich haben uns öfter unterhalten, wie es zu Abklärungen von Personen kommt. Er hat mich natürlich auch befragt, wie man zu konkreteren Infos kommt. Ich war damals nicht mehr beim BVT und hatte keinen direkten Zugang zu Daten. In solchen Fällen bin ich dann zu Egisto Ott gegangen. Das Ganze hat Anfang 2018 begonnen. Er ist ein Freund, also Egisto Ott ist ein Freund und ehemaliger Mitarbeiter aus dem BVT. Ich habe sehr engen Kontakt zu ihm. Manchmal sind einfach Namen aufgeschlagen. Es war interessant im Zusammenhang, ich kann es einfach nicht sagen, warum. Jan Masalek wollte es einfach wissen. Ich habe mit Masalek oft gesprochen, was international so eine Abfrage wert wäre. Masalek gab an, er schätze, die seien immer so circa 1.500 Euro wert. Und dann sagt er noch, ich habe halt dann Egisto eine Liste von circa 10 Personen per Internettelefonie übermittelt. Masalek hat die Liste mit dem Computer geschrieben und ausgedruckt. Ich habe den Zettel fotografiert und das Bild weitergeleitet. Manchmal waren es auch Einzelpersonen. Meist waren es Männer mit ausländischen Namen. Ich habe in den meisten Fällen nur den Namen bekommen. Insgesamt kann man sagen, ich habe im Zeitraum von Ende 18 bis Ende 2020 Egisto um ca. 25 Abfragen in Polizeidatenbanken gebeten. Ich habe nie direkt bezahlt. Als Gegenleistung habe ich Egisto bei seinen Kreditzahlungen geholfen. Er kam halt, wenn er kein Geld hatte. Ich habe Egisto dreimal ausgeholfen. Insgesamt habe ich ihm ca. 6.000 Euro gegeben. Für mich ist das schon sehr deutlich.
Das müsste ein bisschen deutlicher lesen. Wenn Sie es genau lesen, ist es nicht sehr deutlich. Das ist nicht so, dass er mir das jetzt gegeben hat, sondern es war Privatkredit. Müssen Sie auch die andere Einvernahme lesen. Es gibt noch eine Einvernahme.
Er sagt in dieser Einvernahme, er hat Ihnen eine Liste übermittelt, die ihm Masalek gegeben hat.
Sie müssen auch, erstmal weiß ich nicht, ob er das von Masalek, mit mir hat er das nie gesagt, dass das von Masalek ist. Zweitens waren da diese Abfragen, das Ganze, das waren keine Abfragen in Polizeidatenbanken, sondern das waren Ermittlungen im Internet.
Also in öffentlich zugänglichen Datenbanken.
Open Source, genau.
Okay, also Martin Weiß kann nicht unterscheiden zwischen Open Source und Polizeidatenbanken.
Sie müssen jetzt dann auch eines bedenken, wie es zu dieser Einvernahme irgendwo gekommen ist. Da war keine Anwältin dabei. Da haben es die Anwältin, er wurde bedroht. Man hat ihm damals gedroht, wenn er den Anwalt dabei haben will, dann geht er in U-Haft. Und er wurde auch unter das, was er mir gesagt hat damals, er wurde dann auch unter Drogen gesetzt.
Von wem wurde er unter Drogen gesetzt?
Na, von wem? Vom Straßenkehrer sicher nicht.
Von den einvernehmenden Beamten. Also die Beamten der AG Pharma haben Martin Weiß Drogen gegeben, damit er im Drogenrausch eine für sie belastende Aussage.
Nicht im Drogenrausch, aber es gibt irgendwelche, es wurden ihm Drogen verabreicht, ja.
Um seine Aussage in eine bestimmte Richtung zu beeinflussen.
In eine bestimmte Richtung zu lenken, ja.
Aber Herr Ott, Ihnen ist schon klar, wenn man das so zusammenfasst, das Außenstehende. Also ich beobachte
ich sag nur das, was er mir gesagt hat.
Leute sagen falsch aus, entweder weil sie es vorsätzlich machen, wie der Wolfgang Zörer, oder sie sagen falsch aus, weil sie unter Drogen gesetzt wurden. Und das Einzige, was dann stimmt, ist, dass es diese Operation Doktor, wie Martin Weiß sie bestätigt hat, gibt, weil er sagt, dass es sie gegeben hat. Fällt Ihnen schon auf, dass das gewisse Schwächen hat, argumentativ?
Für mich hat das keine Schwächen, weil es die Operation... Schauen Sie, was hat das für einen Grund gehabt und warum, wenn ich das alles illegal jetzt gemacht hätte? Was hat das da für einen Grund, dass sie mir diese ganzen... Die Abfragen in der Operation Doktor abspeichere. Sowohl abspeichere im elektronischen System, in meinem, im dienstlichen Arbeitscomputer, in einen eigenen Ordner. Und zweitens, dass noch einmal alles ausdrucke, auch in Papierform alles ablege.
Naja, irgendwo muss man es. Naja, Sie haben ja die Informationen beschafft. Irgendwo muss man sie ja ablegen, bevor man sie.
Wieso hätte sie vernichten können? Wieso weiter? Ich hätte sie vernichten können.
Ich weiß nicht, warum sie es nicht vernichtet haben.
Das hätte ich gar nicht abspeichern sollen. Also dann hätte sie gar nicht abgesperrt. Nein, ich habe sie genau vorschriftsmäßig vorgegangen, indem ich diese Dinge aufbewahrt habe, abgespeichert habe in eigenen Ordner und das aufbewahre für eventuelle Kontrollen für circa 3 Jahre.
Sie haben mehr als einmal, um Akten anzulegen, haben Sie sich quasi in Verfahren eingemietet, die Kollegen geführt haben im BVD, haben deren Aktenzahlen verwendet, um unter anderem Abklärungen
zu treffen. Das ist gängige Praxis.
Die Kollegen im BVD haben das bestritten, soweit ich mich erinnern kann, im Prozess.
Nicht jeder. Es haben andere, die ausgesagt, auch der ehemalige stellvertretende Abteilungsleiter hat ausgesagt, dass über die Arbeitsweise, das Ganze, wie alles irgendwo funktioniert, dass man darüber nicht so genaue Kenntnis hat und dass das auch sehr wohl rechtens ist.
Herr Ott, ich verstehe überhaupt nicht, wer Ihre Arbeit kontrolliert hat. Wem gegenüber waren Sie rechenschaftspflichtig und berichtspflichtig, wenn das alles so geheim war?
Dem zum Beispiel, der jetzt kontrolliert, das wäre gewesen, also der Referatsleiter. Auch da kann er auch noch etwas dazu sagen. Ich glaube sogar im Jahr 2016 oder auch 2017 wurde ich einer Kontrolle unterzogen, wo meine Abfragen kontrolliert wurden. Und da ist alles für richtig befunden worden. Da werden stichprobenartig wird herausgenommen und du musst dann erklären, zu was du das alles gebraucht hast.
Die Abfragen, die Ihnen jetzt angelastet werden, die wurden damals alle untersucht und für richtig befunden?
Das glaube ich nicht. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was da war. Den Bericht müsste eben der Referatsleiter Mais haben. Der hatte das damals gemacht.
Wann sind Sie Jan Marsalek das erste Mal begegnet und wo?
Wann war das? Es war 2018, 19 oder 20. Insgesamt war ich zweimal oder dreimal draußen in dieser Villa.
In der Prinzregentenstraße, diese geheime Kommandozentrale, wie wir.
Das sagen die Medien, eine geheime Kommandozentrale. Also, es ist genauso, die Medien sagen alle, der Weiß Martin war die rechte Hand von Marsalek und der ist der Sicherheitschef gewesen. Das ist ein vollkommener Blödsinn. Der Martin war Freelancer, hat gearbeitet für diese IMS Capital. Und das ist eine Firma gewesen, die Startup-Unternehmen ausgesucht haben und dann betreut haben. Und für die hat er gearbeitet und nichts anderes. Ja.
Das stimmt nicht. Martin Weiß selber hat seine Tätigkeit für Jan Marsalek einbekannt, in Einvernahmen, ob das jetzt ein Sicherheitsberater war oder einfach nur ein Berater, aber er hat ihm zugearbeitet. Ja. Sie sagen nein.
Ja, ich sage auch nein.
Und Sie meinen auch, rund um Martin Weiß war diesbezüglich alles in Ordnung, wieso entzieht er sich der Strafverfolgung, wenn er eh nichts zu befürchten hätte, weil er nichts angestellt hat?
Das müssen Sie ihn fragen.
Kann ich schwer, reagiert ja nicht.
Ja, aber warum fragen Sie mich? Also
ich habe gedacht, Sie wüssten es vielleicht.
Ich kann ja auch nicht für Sie antworten.
Auf wessen Vermittlung hin ist dieses Treffen oder sind die Treffen mit Jan Marsalek zustande gekommen? Wieso haben Sie den überhaupt kennengelernt?
Nein, es ist nicht das Treffen mit Jan Marsalek gewesen, sondern Martin Weiß hat mich damals gefragt, ob ich nicht, ob ihm behilflich sein könnte für den Aufbau eines abhörsicheren Raumes. Und da hat er mir Fotos geschickt und auf die Fotos habe ich dann nichts erkennen können und dann habe ich gesagt, okay, nein, das muss ich mir anschauen, ne? Ich muss das selber sehen. Dann habe ich mir freigenommen, habe Urlaub genommen und bin hinausgefahren nach München, habe mir das angeschaut und ich war erschüttert, weil das Ganze war die Villa ist sehr, sehr schön gewesen, also top renoviert, in einem super Zustand und im zweiten Stock hat man ihm einen Raum in Raum gemacht. Und wie ich das gesehen habe, habe ich gesagt, du, ein abhörsicherer Raum, der kehrt einmal nicht in den zweiten Stock, sondern der kehrt in den zweiten Keller hinunter. Und dort oben ist er falsch. Ja, und wer hat das gemacht? Es wurden schon Vorarbeiten geleistet. Ja, die Arbeiten hat gemacht der Hausmeister dort, der für diese Villa zuständig war, Hausmeister, der hat das gemacht. Ein aus dem Balkanbereich stammender, in München lebender Mann. Und der hat, wie gesagt, einen Raum in Trockenbauweise gemacht. Und hat dann letztendlich, weil ich bin dann ein zweites Mal rausgefahren mit einem Techniker, der sich das dann angeschaut hat. Und dann noch ein drittes Mal war er dann noch da, da war auch der Techniker mit und dann auch Handwerker, die das als Elektriker und Trockenbauer. Weil wir haben gesagt, okay, im Keller können wir es jetzt nicht machen, wir müssen das Beste jetzt aus dem Raum machen. Und was war der Ausgangspunkt? Das war, wie gesagt, also mit Rigipswände aufgezogen. Und innen und außen hat der Spezialist, dieser Hausmeister, das mit einer Alufolie vom Baumarkt, das so wie die Küchenalufolie ist, was man im Küchenbereich verwendet, tapeziert, innen und außen. Der Techniker hat dann gesagt, der hat jetzt nicht einen abhörsicheren Raum gemacht, sondern hat einen Senderaum gemacht. Also der hat da drin hast das beste Empfang gehabt, wo draußen nicht so einen guten Empfang gehabt hast mit dem Handy, da drin hast du den besten Empfang gehabt. Und noch dazu ist er hergegangen und hat die Erdung angeschlossen an die alten Heizkörper, die, was man aus alten Häusern kennt, aus alten Villen. Und das war eine lebensgefährlich war das.
Sie waren dreimal in München, Inneneinrichtungsberatungsleistungen zu erbringen. Warum haben Sie das gemacht?
Ja, als Freundschaftsdienst.
Wem gegenüber?
Gegenüber dem Martin.
Also Martin Weiß sagt Ihnen, fahr mal nach München, schau dir das an und dann fahren Sie noch zweimal hin und haben Sie da Geld verlangt?
Nein. Ich habe weder eines verlangt, noch ein etwas bekommen.
Und das sind die einzigen Tätigkeiten gewesen, die Sie für Jan Masalek quasi erbracht haben?
Dort habe ich im Rande das Ganze, wie ich dort war, weil Martin hat mir das alles gezeigt und hat mir dann auch den Jan Masalek vorgestellt. Das waren jeweils, den habe ich gesehen, 10 Minuten, 15 Minuten jeweils. Nicht länger.
Wussten Sie, dass Jan Masalek damals schon für Russen gearbeitet hat?
Nein, ich weiß es auch heute nicht.
Es ist für Sie nicht erwiesen, dass Jan Masalek...
Nein.
Jetzt sagen wir nur, Sie eine Erklärung dafür, wie Jan Masalek unbeschadet nach Russland kommen konnte, bis heute unbeschadet in Russland lebt und dort auch arbeitet?
Sie sagen, er lebt in Russland. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, wo er lebt. Und ob er dort ist oder nicht, ob er für Russland gearbeitet hat, das sagen die Journalisten, sagen das alle, ja. Die wollen das alle für Journalisten, insbesondere natürlich Spiegel, Profil natürlich, wo sie ja früher mal tätig waren. Für die ist es natürlich interessant, eine tolle Story und auch für die ganzen anderen Medien. Und Ott weiß, die sind natürlich die müssen schuldig sein.
Nein, auch die müssen nicht schuldig sein. Es gibt und einfach Anklagevorwürfe gegen sie und ein rechtsstaatliches Verfahren, das jetzt einem Urteil entgegensteht.
Ja, das Verfahren, also ich sage jetzt nicht, dass so seitens des Richters, aber seitens der Anklagebehörde, also das Verfahren ist alles andere wie fair. Wir befinden uns ja nicht jetzt im Gerichtsverfahren, jetzt eigentlich geht es schon zum Ende. Nein, wir sind immer noch im Ermittlungsverfahren. Wir andauernd werden irgendwelche Sachen vorbereitet, wir können uns nicht einmal gescheit vorbereiten. Irgendetwas wird aus dem Zusammenhang, irgendwas wird nachgeliefert, irgendwas kommt da, es kommt aus England, es kommt von dort her, es kommen irgendwelche Chats, werden irgendwo geliefert. Wir können die Plausibilität nicht einmal erklären. Dann gibt es Übersetzungen, die haben jahrelang Zeit gehabt, dann werden jetzt Übersetzungen gemacht. In Österreich ist immer noch die Amtssprache Deutsch, nicht Englisch. Da wird irgendwas vorgelegt, da wird irgendwas gemacht, dann sind die Übersetzungen falsch. Dann bei den Videoeinvernahmen, mit Zeugen, also ich will jetzt ja nicht aufs Englische sagen, ob da jetzt was falsch übersetzt wurde, aber es ist teilweise, wir finden Fehler drin, es sind viele Fehler, aber im Italienischen kann ich eines sagen, die Dolmetscherin, die hat sowohl schriftlich falsch übersetzt, als auch bei der Videoeinvernahme von dem Zeugen aus Italien. Das habe ich erklärt, ich habe es auch schriftlich belegt. Ich habe es mit dem Wörterbuch Rechtsitalienisch alles belegt, ich habe es aus dem Internet heraus, habe es belegt. Und dann habe ich den Richter auch darauf aufmerksam gemacht, dass die Dolmetscherin auf einmal die Einvernahme führt. Die hat ja nicht übersetzt, was der Richter gesagt hat, was ihre Aufgabe ist, sondern sie hat selbst irgendwo eine Einvernahme durchgeführt von dem Zeugen. Das ist ja nicht die Aufgabe. Und sie hat dann bewusst Dinge, die auch mich entlasten oder die irgendwo in einem besseren Licht stehen, hat sie bewusst weggelassen. Ich habe sie ja auf den Kopf angesprochen, habe dann auch Einwände eingebracht. Nein, was? Das will man nicht hören. Nehmen wir den einen Vorwurf, das Ganze mit Christo Große, das Ganze mit der Meldeausabfrage.
Steht als nächstes, darf ich es kurz einleiten? Das wäre tatsächlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Sie haben sich im März 2021 im Meldeamt in Spital an der Trau die damalige Wiener Meldeadresse des kreml-kritischen Journalisten Christoph Grotzow besorgt, bei dem später dann auch eingebrochen wurde. Die Staatsanwaltschaft Wien sagt, sie hätten die Adresse damals im alleinigen Interesse des russischen Nachrichtendienstes eingeholt. Was sagen Sie?
Die Staatsanwaltschaft Wien sagt viel, wenn ein Tag lang ist, und viel Blödsinn. Ja, und das habe ich auch damals schon gesagt. Und das Ganze, ich habe das nicht irgendwo das geholt, sondern die einzige Grund, warum wir das geholt haben, war, weil wir eben mit dem Christo große Frieden wollten, das Ganze unserer Sicht der Dinge zu erklären.
Langsam. Was bekommt man, wenn man eine Meldeauskunft einholt?
Die Meldeadresse.
Okay, Sie wollten also mit Christo Grotzow in Kontakt treten, genau. Wollten Sie mal einen Brief schreiben?
Nein, wir werden zuerst einen Brief schreiben und dann hingehen.
Sie hätten auch einfach online auf der Plattform Bellingcat nach einer Kontaktadresse suchen können.
Das hat auch die Staatsanwältin hat das gesagt, oder der Staatsanwalt hat das auch vorgetragen, das Ganze als Beweis. Das Ganze wollte er dann auch als Beweismittel den Wikipedia-Eintrag vorlesen und auch vorlesen lassen, die ganzen Adressen die Online-Adressen von Grosev. Und daraufhin habe ich erwidert, wenn ich jetzt von Villach nach Wien fahre, muss ich jetzt immer mit dem Zug von Villach nach Klagenfurt, Graz und Wien fahren? Oder kann ich über Innsbruck, München oder das Ganze auch nach Wien fahren? Das ist meine Antwort dazu.
Verstehe ich nicht.
Warum nicht? Muss ich immer den Weg gehen, wo es anderer geht? Oder kann ich was anderes auch? Bin ich verpflichtet, auf das zu gehen? Oder kann ich nicht auch irgendwo selber hergehen und sagen, okay, nein, ich mache eine Meldeausfrage. Die darf jeder nach § 16 des Meldegesetzes. Jeder kann hingehen. Die Adresse war nicht gesperrt. Auch habe ich keine Kokarde vorgelegt. Das ist nachweislich, habe ich die Kokarde 2017 abgegeben. Konnte gar keine haben. Dienstausweis habe ich auch keine vorgelegt, habe ich auch keine gehabt. Weil den habe ich 2021 abgegeben. Habe ich keinen gehabt. Und das hat sich dann herausgestellt, weil ich wurde ja angeklagt, auch wegen schweren Betruges, weil ich hätte den Staat um 3,40 Euro betrogen. Und dann habe ich vorgelegt, die Rechnung. Und auf einmal das große Raunen, das Ganze, die Staatsanwaltschaft hat mich dann gefragt, das hätten sie ja vorher uns sagen können. So, ist es meine Aufgabe? Das Ganze ist es ständig meine Aufgabe, mich frei zu beweisen? Oder ist es nicht Aufgabe der Staatsanwaltschaft, mir meine Schuld zu beweisen und ein richtiges Verfahren zu führen? Ein korrektes Verfahren?
Also gut, Sie beschaffen sich die Meldeadresse, um persönlich bei jemandem vorbeizuschauen. Sie haben aber persönlich nie bei Christo Grotzow vorbeigeschaut.
Nein, es ist noch nicht der Zeitpunkt gewesen. Es war mit Martin abgesprochen. Wir hätten dann auch noch mit Martin gemeinsam einen Termin irgendwo gefunden, wo wir noch vorbeigeschaut hätten.
Und was hätten Sie mir erzählen wollen oder was hätten Sie von Grotzow wissen wollen?
Nicht von Grotzow wissen, aber wir hätten ihm unseren Stand der Dinge gebracht.
Welchen Stand der Dinge?
Aus den ganzen Verfahren heraus. Also dass da ein anderer Spin, einmal ein medialer Spin hineinkommt. Vielleicht hätte er das irgendwann gemacht. Weil er natürlich auch das mit Bellingcatten, wo man ja weiß und das wusste, dass er natürlich auch gerade gegen Russland ist. Deswegen kommen wir, dass er dann das bringt.
Also Sie wollten Christo Grotzow gegenüber das Amtsgeheimnis verletzen, indem Sie ihm interner verraten?
Wieso das Amtsgeheimnis? Es ist ein Verfahren. Ich konnte kein Amtsgeheimnis mehr verletzen.
Sie wollten die Ermittlungen gegen Sie problematisieren bei ihm? Oder was wollten Sie genau?
Unsere Sicht der Dinge erklären.
Welche Sicht in Bezug auf was genau?
Unsere Sicht der Dinge aus diesem ganzen Verfahren und aus den Vorwürfen uns gegenüber. Und es gibt eine mediale Hetze gegen uns, die ist ja beispiellos in der Zweiten Republik. Insbesondere natürlich auch gegen mich.
Ich kann das mit der Hetze jetzt nicht quantifizieren. Ich weiß nicht, ab wann Sie von Hetze sprechen. Sie sind nun mal im Zentrum eines aufsehenerregenden Verfahrens, das Spionagevorwürfe beinhaltet.
Die absolut haltlos sind.
Das sagen Sie. Das wird am Ende natürlich ein ordentliches Gericht zu entscheiden haben, beziehungsweise in der Instanz. Aber ich habe diese große Sache jetzt immer noch nicht verstanden. Sie haben sich die Adresse beschafft, um ihn irgendwann aufzusuchen, um ihn irgendwann über Dinge zu informieren, die Ihr Verfahren betreffen.
Hätte ich beispielsweise die Meldeadresse gar nicht gemacht. Ich habe andere Meldeabfragen ja auch gemacht. Habe ich auch immer wieder irgendwas. Das, was mir zusteht. Ich habe auch beispielsweise schon damals wann war das? 2012 oder 2013, wie das mit der Red Bull-Geschichte war, von Mateschitz ebenfalls eine Meldeabfrage gemacht. Ganz normal, bin aufs Meldeamt gegangen, habe eine Abfrage gemacht und dann an diese Adresse habe ich dann einen Brief geschrieben.
Sie haben es angerissen, es gibt einen Satz von Chatnachrichten, die in einem Verfahren in Großbritannien eine Rolle gespielt haben und jetzt auch in Ihrem Verfahren eine Rolle spielen. Da geht es um eine Gruppe von Agenten, die wurden mittlerweile verurteilt Bulgaren, die den Russen zugearbeitet haben sollen, in Großbritannien, aber auch in Wien Aktivitäten entfaltet haben sollen. Diese Chats sind so nach und nach im Verfahren aufgetaucht und ich weiß schon, dass Sie die Güte und die Inhalte anzweifeln, aber daraus ergibt sich zum Beispiel, dass die Nachricht, dass man Christo Grotzes Adresse habe, ebenfalls in diesen Chats intern weitergereicht wurde und offenbar zu Jan Masser gelangt ist. Haben Sie da eine Erklärung?
Ich weiß es nicht. Da müssen Sie eben die Leute fragen, die das geschrieben haben, wie sie zu diesen Chats gekommen sind oder beziehungsweise zu dieser Adresse gekommen sind.
Jan Masalek taucht in diesen Chats nicht als Jan Masalek auf, sondern als ein Rupert Tietz. Und wenn ich Ihre Verteidigerin Anna Meyer richtig im Kopf habe, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, hat sie zum Prozessauftakt gesagt, es ist nicht mal gesichert, dass Rupert Tietz Jan Masalek sei.
Exakt. Es ist weder aus dem englischen Verfahren hervorgegangen, noch aus dem Urteil irgendwo ersichtlich, dass es der Jan Masalek ist. Das behauptet, also nur jetzt, also die Metropolitan Police, irgendjemand von der Metropolitan Police behauptet das. Und natürlich die ganzen Journalisten.
Also jemand von den britischen
Behörden? Spiegel behauptet das, Profil behauptet das, die anderen Medien, die behaupten es schon. Deswegen frage ich mich ja, wenn das dort im Gerichtsverfahren nicht irgendwo hervorgeht, dass das dort nicht irgendwo klar ist, ja, für was brauchen wir dann überhaupt ein Gericht? Wenn wir dann schon solche Aufdecker-Journalisten haben, also oder Aufdecker-Journalistinnen haben, also selbsternannte, ich sage immer, das Einzige, was die sogenannte Aufdecker-Journalistin aufdecken kann, ist wahrscheinlich die Bettdecke, aber so mehr nicht.
Sie reden jetzt von einer Kollegin vom Profil, auf das kommen wir noch zu sprechen.
Nein, ich habe jetzt keinen Namen genannt und auch kein Medium.
Ja, aber Sie meinen ja offensichtlich eine.
Das ist meine Meinung. Ich weiß nicht, ob Sie Gedanken lesen können.
Ich glaube, dass Sie tatsächlich eine bestimmte Kollegin meinen. Aber darauf spreche ich Sie noch an. Ich wollte vorneweg noch zu diesen Chats kommen. Also, die Behörden in Großbritannien rechnen, dass Jan Masalek zu, die Staatsanwaltschaft Wien rechnet, dass Jan Masalek zu, die selbsternannten Journalisten rechnen.
Das Gericht nicht.
Was heißt das Gericht nicht?
Das Gericht in London nicht.
Britischen Behörden, habe ich gesagt. Es gibt auf Ebene der britischen Behörden.
Es gibt mehrere, ja, es gibt britische Behörden. Das Gericht ist auch eine Behörde.
Ey, aber der Einzige, der sagt, das sei nicht Jan Masalek, bisher sind Sie.
Nein.
Wer noch?
Auch das Gericht hat nicht festgestellt, dass das Jan Masalek ist.
Das Gericht hat aber auch nicht festgestellt, dass es nicht ist.
Ja, aber dann, die konnten nicht feststellen, dass es Jan Masalek ist. Also das heißt, also es sagt nicht nur ich, sondern auch das Gericht.
Okay, also wir haben es mit jemandem zu tun, der ganz offensichtlich Österreicher ist. Das geht aus den Chats hervor, dass der Mensch, der die Chats geschrieben hat, selber Österreicher ist und Lebensmittelpunkt in Wien hatte offenbar oder zumindest hier Interessen hatte. Okay, es kann auch irgendwer gewesen sein, von dem wir jetzt nicht wissen, wer es ist, der nicht nur Interesse an der Meldeadresse von Christo Grotzev hatte, sondern auch an drei Handys und einem Laptop, auf die ich jetzt gerne zu sprechen kommen möchte. 2017 sind drei Diensthandys ins Wasser gefallen,
ja,
bei einem Betriebsausflug des Kabinetts Sobotka. Diese Handys landeten dann bei ihrem mitangeklagten Kollegen H. im BVT mit dem Ersuchen, diese wieder ins Laufen zu bekommen oder zumindest die darauf befindlichen Daten zu retten, sofern möglich. Nun gut, diese Handys landeten irgendwann bei Ihnen und von Ihnen sollen sie dann Richtung Jan Masalek expediert worden sein. Auch da haben Sie heftig widersprochen, aber kommen wir mal zu dem Punkt, wo Sie die Handys empfangen. Sie haben gesagt, Sie haben die plötzlich im Briefkasten gehabt.
Ja, das ist richtig. Die sind in meiner Wohnung in Wien im Briefkasten gewesen. Und ein Stick war auch dabei.
Ein Stick und war auch ein Begleitschreiben dabei?
Nein, war nicht dabei.
Das heißt, das war einfach drei Handys ohne jeden Kommentar.
Genau.
Wie oft haben Sie sowas so bekommen?
Also Handys habe ich das erste Mal bekommen, aber sonst Informationen immer wieder.
Okay, aber ich
beispielsweise, das kann man ja auch genau, passt jetzt genau dazu, habe ich ein Handout über dieses Novichok bekommen. Ich weiß jetzt nicht mehr, welches Handout es war. Es hatte zwei Fälle gegeben in Großbritannien. Ich sage immer das Dokument A, das Dokument B. Ich habe, wie gesagt, aber auch erklärt in meiner Zeugeneinvernahme, also im Beterlik-Verfahren, Beterlik hat das Dokument A angefordert und gehabt und ich hatte das Dokument B. Das heißt, er konnte mir das Dokument B kann nicht von ihm gekommen sein. Er hat es nie angefordert, er hat es nie gehabt.
Er ist aber auch im ersten Rechtsgang freigesprochen worden,
genau,
in diesem Verfahren.
Und die Richterin hat das auch extra betont. Vielleicht hat das auch, das ist auch über die Medien gegangen, dass meine Aussage sehr glaubwürdig war.
Also Sie haben drei Handys im Briefkasten ohne ein Begleit- oder Bekennerschreiben. Ja. Das ist für mich zumindest ungewöhnlich. Ich bekomme schon sehr lange Dinge geschickt, aber immer mit irgendein paar erklärenden Zeilen dazu. In Ihrem Fall war aber offenbar bei zumindest einem Handy ein PIN-Code mit angebracht, auf einem Post-it. Ist das so?
Diese Post-its, die da sind, die habe ich geschrieben.
Wie sind Sie dann in das Handy reingekommen, wenn Sie den Code nicht hatten? Oder hatten Sie ihn?
Keine Aussage.
Wie keine? Also Sie kommentieren das nicht?
Okay. Kein Kommentar.
Was haben Sie mit den Handys gemacht?
Wir wollten diese Handys dann durch einen Privatdetektiv, und der da Kontakte hat nach Israel, durch den irgendwann nochmals auswerten lassen.
Wieso auswerten lassen?
Ja, schauen, ich habe nur einen Stick gehabt, das Ganze. Und auf dem Stick waren schon etliche Sachen ausgewertet oben. Das war, was sich heute herausstellt, das war das Claude Müller-Handy.
Es war das Handy des früheren Kabinettschefs und Generalsekretärs, genau. Des Innenministeriums, Claude Müller.
Nein, Generalsekretär war er nie.
War er doch?
Nein, er war nicht Generalsekretär. Generalsekretär ist ein anderer geworden.
Okay, dann habe ich mir jetzt vertan. Aber er war zumindest Sektionschef.
Generalsekretäre sind erst mit der Regierung Kurz und Strache gekommen.
Okay, nehme ich zurück.
Vorher hat es Generalsekretär hat's immer nur gegeben im Außenministerium, aber niemals dort.
Wenn das so war, habe ich ihn größer gemacht, als er war.
Ja.
Okay, also Sie sind dann erst beim Studium des USB-Sticks draufgekommen, dass es sich hier um eine professionell gemachte Handyauswertung.
Es war eine von
Cellebrite.
Das steht ja auch oben.
Was haben Sie sich denn gedacht, dass Sie das Handy des Michael Klappmüller im Postkasten hatten?
Ja, das ist immer super.
Super für wen?
Ja, für mich. Jetzt schauen wir mal an, was da drinnen ist. Das Ganze insbesondere, was natürlich Postenschacher und so etwas anbelangt.
Sie hatten
und da war natürlich auch jede Menge, oder ist natürlich jede Menge Postenschacher drinnen. Meines Wissens läuft ja noch ein Verfahren bei der WKStA. Oder ist das schon eingestellt? Das weiß ich jetzt nicht.
Kann ich jetzt ad hoc nicht sagen.
Es kann auch erschlagen worden sein, nicht? Wie ist der ehemalige Generalsekretär im Justizministerium gesagt hat.
Der war tatsächlich Generalsekretär Christian Pilacek, genau. Ja. Sie haben also ein Handy, Sie stellen fest, es ist anhand des Auswertungsberichts das Handy des Michael Klappmüller. Sie haben keinen formellen Ermittlungsauftrag und beginnen sich zu interessieren, auf welcher Grundlage, auf welcher Rechtsgrundlage.
Wenn ich etwas privat bekomme, für was brauche ich einen Ermittlungsauftrag von meiner Frau?
Naja, wenn Sie einen Datenträger bekommen.
Damals haben meine Eltern auch gelebt, vielleicht von meiner Mutter.
Wenn Sie einen Datenträger bekommen, der Datensätze eines Beamten des Innenministeriums beschreibt und Sie keinen wie immer gearteten Auftrag haben, dann beginnen Sie einfach privat weiter zu ermitteln?
Das bekomme ich, das ist bei mir zu Hause privat bekommen. Ich habe es rechtmäßig erlangt. Was brauche ich da einen Auftrag? Von wem? Soll ich jetzt zu irgendjemandem gehen oder das Ganze sagen, bitte, ich brauche da jetzt einen Auftrag, weil das habe ich privat gekriegt?
Den Auftrag.
Wie hat jetzt einmal der ehemalige Finanzminister Grasser gesagt, unterscheiden Sie dienstlich und privat? Ich habe das immer unterschieden.
Ach, das ist für mich vollkommener Quatsch, weil es,
das ist kein Quatsch.
Es gibt für mich, Sie sitzen vor mir als ein Mensch und ich nehme nicht ab, dass Sie eine private und eine dienstliche Sphäre haben im Sinne von,
doch.
Da bekomme ich was, das schaue ich mir als Privatmann an, und da bekomme ich was, das schaue ich mir als Beamter an, das nehme ich Ihnen nicht ab.
Ich helfe auch anderen Leuten, wenn irgendwelche kommen mit irgendeinem rechtlichen Problem, helfe ihnen, soweit ich kann, helfe ich denen auch, privat.
Herr Ott, Sie waren Polizeibeamter.
Ja.
Nach wie vor. Und ich gehe davon aus, wenn ein Polizeibeamter ein Asservat bekommt, das eigentlich einem ranghohen Beamten des Innenministeriums gehört, und das Handy.
Ja, vielleicht hat es er mir selber geschickt, das weiß ich ja nicht. Wir wissen ja bis heute nicht, wie die Handys von dort, vom BVD, weggekommen sind. Es kann ja durchaus sein, dass es irgendwo gesteuert ist von denen, weil die alle gewusst haben, ich ist dort, der sammelt. Der sammelt die Informationen, der macht irgendwas draus. Entweder war es der oder war es irgendein anderer.
Naja, die Verdachtslage ist, dass Ihr Kollege H., die im BVD irgendwann bei Ihnen aber, ins Postkastel oder wie auch immer zu Ihnen gebracht hat.
Kollege H. hat das aber auch sehr, sehr gut erklären können und auch mit Unterlagen nachweisen können, dass er von dort weg, von der Hausdurchsuchung weg, vom 28. Februar, eigentlich nicht mehr im Büro war.
Also die Ausführungen Ihres Kollegen H. besagen, er habe die Handys im BVD zum Trocknen hingelegt. Das sei nicht von Erfolg gekrönt gewesen. Man weiß eigentlich nicht genau, wer jetzt diese Handyauswertung des Klappmüller-Handys gemacht hat. Also die ist ja offenbar schon geschehen, bevor Sie es bekommen haben. Und er habe dann, er sei dann, glaube ich, in Krankenstand oder im Urlaub
gewesen. Aber ich muss aber auch sagen, ich habe es ja, glaube ich, erst bekommen 19 oder 20. Ich zwar 2019 oder 2020, komme jetzt immer das Jahr jetzt nicht mehr genau erinnern. Das heißt, das ist ungefähr, oder eine 20 kriege, also oder 3 oder 4 Jahre später.
Also H. sagt, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, er sei dann in Krankenstand oder im Urlaub gewesen, er ist nicht mehr ins BVD zurückgekehrt.
Er ist am 28. Februar 2018, wie die ominöse Hausdurchsuchung im BVD war, von dort weg, da ist er, hat er mitgehen müssen mit zu einer Hausdurchsuchung von einem Kollegen als Vertrauensperson und von dann ist er zurückgekommen, hat dann gesehen, dass alles, auch sein Büro, alles durchsucht wurde, gibt aber keinen Bericht drüber und alles war Kraut und Rüben. Und dann ist, und von dort weg ist er dann in den Krankenstand gegangen und dann ist er weg, er ist dann Dienst zugeteilt worden zur Cobra. Und er war dann nie mehr wieder in seinem Büro. Und dann ist, das müssen Sie auch im Akt lesen, da hat er den Antrag auch gestellt, dass man den, weil es ist ja jedes Büro so wie bei Ihnen unten, also mit so einem Türknopf, mit einem elektronischen gesichert und wo man nur mit einer Karte hineinkommt. Und die sind, und den Zutritt in der EDV-Zentrale, den haben nur die EDV-Leute gehabt und eine Zentralkarte hat es im Journaldienst gegeben. Und nur die konnten dort hinein. Und da kann man aber auslesen, mit welcher Karte, zum Beispiel, wer war alles drinnen. Komischerweise, wer den Antrag gestellt hat und danach ist der Bericht gekommen, ja, es wurde alles gelöscht. Na, es ist komisch, wissen Sie, warum löscht man das? Warum macht man nicht eine Auswertung das Ganze vorher schon und sagt, okay, damit ich weiß, wer war alles in dem Büro drinnen? Dann kann es ja nachvollziehen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit und zu jeder Stunde kann es nachvollziehen. Warum hat man das nicht gemacht? Warum hat man das gelöscht? Aus welchem Grund?
Keine Ahnung, das müssen Sie mir beantworten. Sie sind ja der Meister des Tarnen und
Täuschens. Nicht der Meister des Tarnens. Der Meister bin ich nicht. Danke für diese Blumen. Aber das Ganze, das zeigt wiederum, warum lösche ich das Ganze alles? Warum hat das BVD das alles gelöscht? Damit man verschleiert, wer alles in dem Büro war.
Also
es gibt keine andere Erklärung.
Langsam, dass man das jetzt, also dass wir zumindest Ihre Version jetzt richtig einordnen oder die Version Ihres Kollegen H. Er sagt oder er lässt anklingen, dass diese 3 Handys im Zuge der tatsächlich rechtswidrigen Hausdurchsuchung im BVD am 28. Februar 2018 von wem auch immer mitgenommen wurden, ohne dass es irgendwo veraktet geworden wäre.
Es kann während der Hausdurchsuchung gewesen sein, es kann auch danach gewesen sein. Er war ja nicht mehr dort. Und ich habe sie erst dann 2 Jahre später bekommen. Verstehst du das?
Ja, ja, aber die Annahme ist ja, dass der Kollege Hase ihnen gegeben hat.
Ja, das ist die einfache Form. Warum löscht man das dann? Warum beispielsweise, oder bei mir hat sie zum Beispiel, bis heute gibt es keinen Hausdurchsuchungsbericht oder Hausdurchsuchungsbefehl in dem verdeckten Büro. Aber damals hat man die Hausdurchsuchung dort gemacht. Die Hausdurchsuchung hat sich aber nur beschränkt auf den Schreibtisch. Und dann war sie beendet. Und danach ist man dann mit einem widerrechtlich erlangten Schlüssel in meinen Tresor eingebrochen. Und da sind Sachen verschwunden. Ich war ja auch nie mehr wieder im Büro dort. Warum hat man mir beispielsweise meine persönlichen Dinge oder irgendwas anderes, warum hat man mir die nicht bis heute nicht vollständig ausgefolgt? Nur einen Teil. Mir fehlen ja alle, zum Beispiel meine ganzen Abrechnungsunterlagen. Was fehlt mir alles? Andere, oder es fehlt mir auch irgendeine, ich glaube, wenn ich mir so dunkel erinnern kann, irgendeine Kaffeemaschine. Es fehlt mir auch irgendein Kochmesser oder irgendein Besteck. Warum fehlt das? Warum hat man mir, wenn man mein Büro räumt, auch in der SIAG, hier ganz in der Nähe, warum holt man dem Kollegen nicht dazu, sagt, pass auf, wir brauchen jetzt den Platz, du musst jetzt das alles räumen. Das ist der einfachste Weg, so macht man es nochmal. Warum hat man es bei uns nicht gemacht? Beispielsweise jetzt, man hat jetzt auf der einen Seite 4 Jahre Zeit gehabt, in den Stahlschrank hineingekommen, der Falldoktor, die Ansachen wurden nicht gefunden, die Berichte, es gibt aber Berichte drinnen. Wo sind die Berichte? Wo sind andere Geheimberichte?
Ich finde das interessant, das, was Sie
Weil
da...
Im elektronischen System, schauen Sie, müssen ja auch eines wissen, oder Sie wissen es wahrscheinlich aus dem BVD-Verfahren. Der oberste Sicherheitsbeauftragte im Innenministerium ist der Magister Kriedling, ist immer der Direktor des BVD oder jetzt DSN. Und er ist für diese Missstände verantwortlich. Und es hat auch diese Untersuchung, die dann von den wie heißt das, dieser Soteria-Bericht, der von den anderen Nachrichtendiensten, also den europäischen, das waren, glaube ich, die Engländer waren dabei, die Deutschen, ich glaube Luxemburg und noch irgendein Staat war dabei. Und die haben dann festgestellt, welche Missstände dort sind und dass das ganze elektronische System nie darauf ausgelegt war. Man durfte ja da drinnen nur die unterste Stufe schreiben, das heißt eingeschränkt. Und auch eine parlamentarische Anfrage im Herbst 2019 durch den Abgeordneten damals Jennewein und Sicherheitssprecher der FPÖ hatte zutage gebracht, dass der da, glaube ich, bei knapp 300.000 geheime, streng geheime Akten und Daten alles drinnen sind im elektronischen System. Das System war offen. Total offen gewesen. Das war mit dem Internet alles verbunden. Und das war überhaupt nicht zertifiziert für das. Aber das ist wurscht, das interessiert keinen.
Na, ich finde es interessant, dass Sie die Dinge, die Ihnen vorgeworfen werden, jetzt quasi in die andere Richtung formulieren, nämlich die Schlampigkeit, die Intransparenz, die schlechte Dokumentation. Das wird Ihnen ja vorgeworfen, plus noch den Vorsatz, die Daten verkauft zu haben.
Ich habe meine Dinge sehr wohl dokumentiert. Deswegen sage ich Ihnen dann auch das Ganze. Nur, man muss halt wissen, wie eine Geheimoperation abläuft und auch andere haben das auch bestätigt. Und nur, ich kann mir aber beispielsweise nicht im elektronischen System, im EDIS-System, kann ich mir dort nicht die Aktenzahl und das Ganze alles haben und den Akt da drinnen protokollieren, wenn es eine streng geheime Kooperation ist. Und wo noch dazu, wo ich weiß, dass das System alles offen ist und man weiß ja bis heute nicht, welchen Abfluss von Informationen dort stattgefunden hat, weil auch die Firma einen Zugang gehabt hat.
Peter Griedling hat gesagt, er war hier in der Dunkelkammer vor einiger Zeit, Sie waren überhaupt nie ein Agent, Sie waren immer nur Polizeibeamter, Sie maßen sich da Dinge an, für die Sie überhaupt nicht zuständig waren, von wegen Geheimoperationen und dergleichen.
Das stimmt ja nicht.
Und was stimmt?
Griedling war, jetzt muss ich vorsichtig sein, also wenn ich mich ausdrücke, aber wie hat es im Flurfunk geheißen, also dann ich glaube es war 2013, 14, war er dann nur mal Frühstücksdirektor, war er für operative Belange gar nicht zuständig. Deswegen ist er von mir auch nicht informiert worden. Für operative Belange war damals mit der Einrichtung des stellvertretenden Direktors, durch Zörer, war der Zörer für die operativen Belange zuständig.
Ja, jener Wolfgang Zörer, der von der Operation Doktor keine Kenntnis hatte.
Er wollte auch von der Operation mit dem syrischen Foltergeneral auch nichts wissen. Wobei aber nachweislich ebenfalls das Ganze von ihm ausgegangen ist. Er hat die Kooperation angebahnt. Ich sage auch nicht, dass die war ja auch nicht rechtswidrig. Die war ja korrekt. Warum bestreitet er dann das? Die war ja ganz korrekt. Genauso auch meine Kooperation. Die Kooperation, wo er mich beauftragt hat und mich auch vorgestellt hat im befreundeten Dienst und das Ganze, wo er uns zusammengebracht hat und das gesagt hat, die war ja auch korrekt. Das ist nichts Illegales gewesen.
Zörer hat von einem befreundeten Dienst allerdings auch nicht gesprochen, Herr Ott, der in diese Operation involviert gewesen sei. Das machen so Sie.
Ja.
Diese Handys, Sie haben drei Handys bekommen und einen Auswertungsbericht.
Ein kurzer Nachsatz dazu. Hochnotpeinliche Befragungen gibt es halt leider nicht mehr.
Was meinen Sie damit?
Nicht so wie es halt früher war. Das gibt es halt nicht mehr mit. Das geht halt nicht mehr. Nicht, wenn man den Zörer befragen würde, hochnotpeinlich, das Ganze, dann würde es herauskommen. Aber das darf man ja nicht mehr.
Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Herr Ott. Was heißt, wenn man ihn hochnotpeinlich befragen würde?
Das war früher mal hochnotpeinlich im Mittelalter beispielsweise, bei den Hexenprozessen, ja.
Okay, aber Sie sind ja genauso unkooperativ, wenn man Sie was fragt. Das wäre ja bei Ihnen dann genauso lustig gewesen, Sie hochnotpeinlich zu befragen.
Was heißt
hier
unkooperativ?
Naja, Sie sagen, Sie verweisen auf andere und werfen den anderen dann vor, dass Sie falsch aussagen.
Nein, ich nehme meine Rechte wahr. Und das hat mit unkooperativ nichts zu tun. Wenn ich im Strafverfahren das Ganze, ich habe am Anfang des Verfahrens habe ich sehr, sehr viel ausgesagt und auch viel erläutert. Aber dann habe ich gesehen, also in welche Richtung dass das Ganze alles läuft und dass es ja vollkommen wurscht ist und wie dort schlampig gearbeitet wird. Und noch dazu, man hat ja nicht nur mich gefährdet, man gefährdet ja auch alle anderen verdeckten Ermittler. Man hat, warum beispielsweise ist man hergegangen und hat meine Legendendaten, die Legendendokumente, alles weitergegeben. Ob ich mit dem irgendwas Illegales angestellt hätte, das hätte das BVD selber abklären können. Weil das ist geheim, das ist sogar streng geheim. Warum gibt man das außer Haus? Und noch dazu, dass die sind ja jetzt durch die Fehler vom BAC sind die alle sogar im Strafakt drinnen.
Ich möchte nochmal zu den Handys zurückkommen. Also Sie haben diese drei Handys, eines gehört Kloib Müller, Sie haben auf einem Stick einen Auswertungsbericht. Und obwohl Sie diesen Auswertungsbericht haben, wollen Sie einen Privatdetektiv beauftragen, eine Auslesung der Handys vorzunehmen, obwohl Sie gar nicht wissen, wem die anderen Handys gehören zu dem Zeitpunkt. Oder wussten Sie es?
Eines gehörte, ich weiß nicht mehr, ob ich es damals schon gewusst habe, das kann ich jetzt nicht sagen.
Eines gehörte dem heutigen Direktor des Bundesamts für Asylwesen.
Ja, ich weiß, das ist der Gernot Meyer und andere war dem Takacs.
Michael Takacs, heute Bundespolizeidirektor.
Ich weiß nicht, ob ich es damals schon gewusst oder habe ich es nicht gewusst, ich weiß es nicht, ich kann es jetzt nicht sagen.
Da hätten ja die Handys von der Yeti-Tant sein können, da hätten sie dann einen Privatdetektiv beauftragt, die Yeti-Tant-Handys auszuwerten. Großer Aufwand, wofür?
Ich kann es jetzt nicht sagen. Jedenfalls, es ist daran gescheitert, dass man die Finanzierung und das Ganze nicht zusammengebracht hat, beziehungsweise dass der Privatdetektiv und der Israelis die absolut irgendwelche Vorstellungen gehabt haben und gesagt, okay, nein. Also das ist jenseits von dem. Und daraufhin habe ich sie noch vernichtet.
Sie waren aber bei Peter Pilz auch, oder? Um ihm zumindest den Inhalt des Kurt-Müller-Handys zu übergeben, oder nicht?
Nein.
Waren Sie nicht?
Nein.
Wissen Wer Sie, wie Peter Pilz an die Datensätze gekommen ist? Ich habe ihn auch gefragt, er hat es auch nicht gesagt.
Das müssen Sie Peter Pilz fragen.
Habe ich. Er hat natürlich auf Redaktionsgeheimnis verwiesen.
Sie fragen mich Sachen, das Ganze als über andere Personen, das Ganze, wie das ist. Also es kommt mir vor.
Haben Sie Peter Pilz Daten aus dem Klaus Müller-Handy oder anderen Handys zu irgendeinem Zeitpunkt übergeben oder verkauft?
Nein. Okay.
Anschließend vernichten Sie die Handys.
Ja, genau.
Wo?
Bei mir zu Hause.
Wie?
In Kärnten. Und zwar, ich habe sie zerschlagen und habe dann den Chip herausgenommen, also noch einmal zerschlagen und dann habe ich sie in Salzsäure gelegt, damit sie hundertprozentig kaputt sind.
Sie haben Salzsäure daheim?
Ja. In Italien hat das jeder und die kann man unten in Italien in Davis drinnen kaufen und für sanitäre Probleme hat man Salzsäure. Das ist also eine verdünnte, glaube ich, 6%ige. Kostet 1-2 Euro, die Flaschen. Ich habe sie sogar extra noch mal extra auf Deutsch auch hinaufgeschrieben, Salzsäure, sind auch dort bei mir in der Garage in einem Schrank drinnen. Ganz weit oben, dass die Kinder nicht dazukommen.
Und was haben Sie vorher rausgenommen?
Den Chip aus den Handys, die Speicherkarte, das ganze Speichern, das ganze, das habe ich extra noch mechanisch zertrümmert mit einem Fäustel. Und dann habe ich also die Plastikteile sowieso dann entsorgt in der Mülltonne und die habe ich dann in Salzsäure hineingelegt und danach ebenfalls entsorgt, die Reste. So, dass man sicher sein kann, da kommt nichts mehr raus.
Warum haben Sie diese Handys so vernichtet, wenn Sie gar nicht gewusst haben, wem die gehören?
Damals wäre ich sicher schon gewusst haben, wie sie vernichtet haben, wem sie gehören, damit nichts passieren kann.
Wie hätten Sie erfahren, wem sie gehören? Das ist ja alles anonym passiert.
Ich kann es Ihnen jetzt nicht mehr sagen, das ganze Chance. Das ist jetzt dann auch schon wieder, was ist das jetzt, fünf Jahre her. Ja, sechs Jahre her.
In den britischen Chats, von denen Sie sagen, weiß ja keiner, wer die geschrieben hat und wer da dahinter steckt, ist von diesen drei Handys die Rede. Ja. Die nämlich in einer Wohnung in Wien abgeholt wurden und nach Moskau gebracht wurden. Die Wohnung hat Ihr Schwiegersohn gemietet oder gehört es ihm sogar?
Nein, es war eine Mietwohnung von meinem Schwiegersohn und wo meine Tochter auch gewohnt hat.
Wie kommt Ihr Schwiegersohn bzw. dessen Wiener Wohnung in britische Chats hinein?
Das ist eine große Frage. Die beschäftigt mich auch.
Aber die drei Handys, die in Wien übergeben wurden in der Wohnung Ihres Schwiegersohns, das können nicht die Handys gewesen sein,
nein. Weil die habe ich zerschlagen. Die habe ich mechanisch und auch dann danach die Speichermodule, das Ganze alles in Säure aufgelegt.
Aber beweisen, dass Sie das getan haben, können Sie nicht, weil es gibt keine Fotos, nichts, das dokumentiert, dass Sie die Handys zerstört haben.
Soll ich das jetzt an das Ganze? Na, fragen Sie mal die Frau List, die Gerichtspräsidentin in Graz, ob sie das irgendwo, das Handy vom Bilnercheck, ob sie da eine Filmaufnahme oder Fotos davon gemacht hat, wie sie es noch vernichtet hat.
Frau List steht nicht unter Anklage, man kann ihr das auch glauben oder nicht glauben, aber tatsächlich muss sie jetzt nichts in irgendeine Richtung beweisen. Sie kann es einfach glauben. Sie stehen unter Anklage. Es geht ja um.
Ja, aber das Ganze, ich stehe unter Anklage, aber jetzt ist genau das sind wir auf dem springenden Punkt, wo Sie sagen, das heißt, ich muss wieder meine Unschuld beweisen.
Ich habe Sie nur gefragt, ob Sie diese Handys vernichtet haben. Ja.
Nein, ich kann es nicht belegen. Mich kann es nicht belegen, weil die Müllabfuhr bei uns, die geht dann nach, die wird dann jeden Montag wird's abgeholt und dann geht sie nach Arnoldstein, dort wird der Müll verbrannt. Also das ist jetzt 6 Jahre her, da wird man nicht einmal mehr in der Asche irgendwo was finden.
Der Blogger Alexander Sorowitz, der war auch schon in der Dunkelkammer, der hat erzählt, er wollte mit Ihnen zum Zeitpunkt kooperieren und im Rahmen dieser Kooperation habe er Ihnen, jetzt weiß ich es nicht, 2 oder 3 Laptops übergeben.
Ja. Drei.
Drei. Zwei sind verpackt bei Ihnen gefunden worden, einer hat gefehlt.
Nein, das ist ein Irrtum. Einer ist verpackt gewesen.
Also wie viele waren noch da?
Insgesamt hat es gegeben fünf Laptops, die angekauft wurden vom Herrn Surowiec für sein Medium Fass ohne Boden. Und davon habe dann drei ich bekommen. Einen habe ich benutzt. Einer war original verpackt und der wurde gefunden in meiner Wiener Wohnung, das Ganze unter der Küche. Und das wirft mir auch vor, warum ich den dort versteckt habe. Na, ich bin nicht immer ständig da, das Ganze sind Einbrecher kommen, er soll ihn gleich auf die Anrichte legen oder gleich im Vorzimmer auf die Kommode legen und sagen, lieber Einbrecher, bitte, da ist er. Na, wo werden denn hintun, das Ganze? Und ich hab keine Kästen, nichts mehr irgendwo dort groß gehabt. Na, wo soll ich denn hintun? Wo soll ich denn irgendwo sicher aufbewahren? Für spätere Zwecke, das heißt, ist ja auch gedacht gewesen, für eine weitere Quelle, weil ich mich auch journalistisch betätigen will und das Ganze. Und wir auch Projekte irgendwas gemacht haben, beziehungsweise geschrieben haben, auch Recherchen gemacht haben zu Nachrichtendiensten, zu Skandalen von Nachrichtendiensten, sagen wir so.
Hatten Sie irgendeine Form von Freigabe des Dienstgebers, dass Sie journalistisch tätig werden?
Ich bin noch nicht, für das brauche ich keine Freigabe. Das Ganze erst, wenn ich irgendwo bezahlt werde, das Ganze, wenn ich irgendwas, eine Nebenbeschäftigung so annehme, dauern kann. Aber ansonsten, sobald ich irgendwas anderes recherchiere, privat, das Ganze geht das den Dienstgeber gar nichts an, solange ich nicht Amtsgeheimnis irgendwas verrate. Und die habe ich ja nicht verraten.
Ja, das weiß ja kein Mensch. Das weiß ja kein Mensch, ob Sie auch gesagt, Sie nein, sagen die, nein, aber...
Ja, die Medien werden sicher schon wissen, gewisse Aufdecker-Journalisten werden schon wieder wissen, ja, selbstverständlich hat der Otto irgendwas Illegales gemacht. Ja, die wissen ja alles, deswegen sage ich ja, die sollen mir bitte, weil die ja alles wissen, sollen sie mir bitte noch vorm Sonntag die Lottozahlen sagen. Weil die wissen ja auch die schon vorher. Die wissen ja alles vorher.
Dieser ein Laptop fehlt. Dieser Laptop, was ist mit dem passiert?
Dieser Laptop ist im europäischen Raum und den hat eine sogenannte Quelle von mir.
Also Sie haben den Laptop einer dritten Person übergeben, genau. Haben es dem Surowiec aber nicht gesagt.
Doch.
Der sagt, er hat nicht gewusst, was aus dem Laptop wurde.
Na, das hat eine Quelle von mir.
Und wo ist der Laptop jetzt?
Im europäischen Raum.
Und warum hat die Quelle den Laptop nicht zurückgebracht?
Für was?
Um zu belegen, dass sie ihn nicht an die Russen verkauft haben.
Er muss wieder meine Unschuld beweisen?
Naja, es steht der Vorwurf im Raum, sie hätten 50.000 Euro
Es steht alle Vorwürfe, das Ganze allen drum und dran. Ja, es steht alles dort. Ja, dann soll man bitte auch die Leute befragen, das Ganze. Da soll man derjenige, der das geschrieben hat, diese Chat, dann soll man die befragen.
Ja, oder sind schon andere Prozesse auf Grundlage von Indizien geführt worden?
Ja.
So, und ein Indiz ist auch dieser Laptop,
es sind schon andere, in anderen Ländern aufgrund von Indizien sind Leute schon hingerichtet worden. Später hat sich herausgestellt, dass die wieder unschuldig waren. In Österreich hat es Fälle gegeben. Ich kann in einem Fall sagen, der ist 8 oder 9 Jahre unschuldig gesessen, der ist lebenslang verurteilt worden. Und ich kenne den Fall sogar noch, weil der hat sich auch damals an mich gewandt während der Briefbombenermittlungen und hat ihm Hinweise geliefert und da habe ich versucht, ihm auch zu helfen und gesagt, ich kann da dort nicht helfen, aber ich werde das auch weiterleiten, ja.
Laut den britischen Chats ist auch ein Laptop in Russland gelandet.
Ja.
Sie wissen jetzt natürlich nicht welcher, weil es ja nichts damit zu tun hat.
Ich habe mit dem nichts zu tun.
Aber auch dieser Laptop wurde in der Wohnung Ihres Schwiegersohns übergeben.
Das glaube ich kaum.
Aber laut den Chats war das so.
Ja, was in den Chats steht, das Ganze, mein Schwiegersohn, meine Tochter und die ganzen haben mit dem nichts zu tun und dort ist mit Sicherheit nichts übergeben, wobei ich auch nichts übergeben habe. Also ich frage mich, wie das dazu... Ja, dann sollen die Leute das aussagen. Aber die sagen offensichtlich auch nichts aus. Oder distanziert sich davon.
Ich weiß da gar nicht, wie der Stand ist. Der eine Teil sitzt im Gefängnis und der andere Teil, in dem Fall Jan Masalek, sitzt in Russland und hat sich bisher auch nicht zu einer Aussage hinreißen lassen. Ist ein bisschen schwierig, ne?
Ja. Und soll ich den Fall jetzt klären?
Nein, aber Sie haben die Gelegenheit, sich vor Gericht zu verantworten.
Ich verantworte mich ja vor Gericht.
Sie haben keine 50.000 Euro McDonalds-Sacker bekommen den Laptop.
Wäre schön.
Warum sagen Sie Ihrer Quelle im europäischen Raum nicht einfach, sie soll in Wien vorbeischauen und den Laptop herzeigen, zum Beleg, dass er noch da ist? Das würde Ihre Verteidigungsposition erleichtern.
Haben wir angedacht, aber dann letztlich nein.
Weil?
Nein, einfach nein.
Aber es muss ja einen Grund für diese Überlegung geben.
Weil wir es einfach nicht machen.
Weil er vielleicht nicht greifbar ist?
Doch. Er ist greifbar.
Der Fall Egisto Ott wurde kürzlich um einen weiteren Aspekt erweitert. Es geht um geleakte Polizeidaten.
Ja, das ist überhaupt, das ist der nächste lustige Fall.
Finden Sie das wirklich lustig? Oder?
Ja, weil es ja vollkommen wieder eine Story ist, ein Märchen, das eben die, das von der, ich sag, vom Innenministerium das Ganze ausgeht, dass ich sage, würde jetzt einmal sagen, weil es jetzt ja in den Medien auch kolportiert, dass eben der Innenminister das Ganze auch anzeigt, das Ganze alles erstattet, dass also offensichtlich die Politik dahinter steckt, die hohe Politik, weil sie nicht mehr weiter weiß. Und jetzt muss wieder was Neues, wieder was Altes ausgegraben werden. Und das Ganze, und ich hätte das irgendwo gehabt und ich hätte das weiterverkauft an die Russen. Ja, so ein Blödsinn.
Hatten Sie irgendwann diesen Datensatz? Wir reden von rund 36.000 personenbezogenen Daten von Polizistinnen und Polizisten, gespeichert in einer Tabelle auf einem USB-Stick. Der Datensatz wurde elektronisch bei einer Hausdurchsuchung bei Hans-Jörg Jenewein, der Name ist heute schon gefallen, vormals FPÖ-Abgeordneter.
Ja.
Jetzt, glaube ich, Pressesprecher der AfD in Thüringen.
Ist das verboten?
Habe ich nicht gesagt. Ich habe es nur angemerkt.
Nee, es wird immer so mit einem negativen Unterton immer.
Ich habe es nur angemerkt. Ja. Dieser Datensatz wurde bei Hans-Jörg Jenewein gefunden und die Spuren lassen sich, der Falter hat kürzlich eine umfangreiche Recherche veröffentlicht, zu einer Beamtin des Innenministeriums zurückverfolgen. Und die hat ausgesagt, dass sie nicht ausschließen kann, dass sie den Stick bzw. den Datensatz auf dem Stick ihnen gegeben hat. Haben Sie ihn bekommen?
Das ist nur ein offenes Verfahren und dazu gibt es keinen Kommentar. Ich wurde erst kürzlich einvernommen dazu.
Haben Sie Hans-Jörg Jenewein diesen Datensatz übergeben?
Kein Kommentar.
Und haben Sie diesen Datensatz in weiterer Folge an Dritte verkauft, an Russen oder sonst wen?
Erstmal kein Kommentar und zweitens, ich habe überhaupt noch nie in meinem Leben irgendwelche Daten an irgendwelche anderen Dritte verkauft und schon gar nicht an die Russen, sondern im Gegenteil. Ich habe gegen Russland jahrelang oder eigentlich jahrzehntelang ermittelt und erfolgreich ermittelt. Das ist der Unterschied.
Gut, Griedling hat in ihrem Verfahren als Zeuge ausgesagt, dass er davon ausgeht, dass sie möglicherweise während ihrer Zeit als Verbindungsbeamter in der Türkei nicht nur viel mit den Russen zu tun haben, sondern von denen da auch eingekocht worden seien.
Mit Sicherheit nicht. Mich kann keiner einkochen. Griedling hat schon so viel Blödsinn behauptet und so viel Blödsinn geredet. Das Ganze, das ist wirklich schwachsinnig. Und sowas war mal Direktor vom österreichischen, sagen wir, zivilen Geheimdienst. Ich habe auch immer wieder Geheimberichte heraufgeschickt. Wo sind denn die alle? Die sind an den Griedling damals gegangen. Wo sind die Berichte?
Was meinen Sie mit Geheimberichten?
Eben, mehr darf ich nicht sagen.
Also Sie dürfen nicht sagen, was drin stand, oder wie?
Ja, genau. Nachrichtendienstliche Berichte. Wo sind die hingegangen? Speziell auch zu Russland.
Also Sie haben Griedling mit nachrichtendienstlichen Berichten zu Russland.
Immer wieder. Das BVD und in dem Fall habe ich diese Berichte sind an den Direktor persönlich gegangen.
Aber wann haben Sie das gemacht? Sie waren ja formell gar nicht für Russland zuständig. Sie waren in der Terrorabwehr.
Ich war nicht in der Terrorabwehr. Wie ich im Ausland war, war ich für alles zuständig. Auch für Politik.
Also Sie haben unaufgefordert, mehr oder weniger als Verbindungsbeamter, Berichte nach Wien geschickt zu russischen Aktivitäten in der Türkei?
Das ist der Punkt. Ich habe mir zum Beispiel nie irgendwo gewartet, irgendwas. Man hätte so wie meine Nachfolger, hätte ich einfach sitzen können im Kammerl und warten, bis ich einen Auftrag kriege. Sondern ich habe mir die Arbeit gesucht und wenn ich etwas gesehen habe, dann sehe ich das, dann habe ich es geschrieben und habe es berichtet.
Also Sie haben die Berichte an Ihren Vorgesetzten oder an den Direktor des BVD geschickt.
Genau.
Wo sind diese Berichte?
Ja, das frage ich mich auch.
Ja, aber Sie haben sie ja geschrieben, Sie müssen sie ja noch haben.
Ich habe sie nicht, die waren ja im Büro. Das erste Mal, wie ich abgezogen wurde, habe ich auftragsgemäß alles, was damals im Stahlschrank war, unten bei mir unten im Büro, das habe ich alles vernichtet. Und in Wien müssen sie ja sein. Da gibt's ja das zweite Stück. Die Kopie war bei mir im Stahlschrank.
Aber Sie haben die ja nicht mit der Hand geschrieben, nehme ich an, sondern am Computer. Die müssen ja, wenn, dann in einer Computerdatenbank gespeichert sein.
Das ist alles weg. Das ist alles vernichtet worden.
Also das gesamte dienstliche Leben des Egisto Ott existiert in Datenform nicht mehr, oder
nein,
wie?
Leider Gottes.
Wer hat das gelöscht?
Ich habe es gelöscht. Vernichtet.
Sie haben auch alles vernichtet?
Auch die Festplatte. Ich habe zum Beispiel dort nicht nur den dienstlichen Rechner, sondern einen privaten Rechner gehabt. Und das wurde ja auch, weil man immer sagt, das Ganze ist das BVD, die EDV, ich habe mir damals auch gekauft schon zuerst ein Sony Wire und danach haben wir gekauft ein Apple-Gerät. Und das Apple-Gerät wurde mir auch die ganze Verbindung, die geheime Verbindung, also eine verschlüsselte Verbindung zum BVD oder zum Innenministerium eingerichtet. Da war ich der Erste überhaupt davon.
Warum löschen Sie alle Ihre Daten so schnell?
Wie ich aufgezogen wurde, habe ich das alles gelöscht. Das, was dienstlich war, war auch weg. Okay, weg, brauche ich nicht mehr.
Es gibt tatsächlich, im BVD gab es keine Verpflichtung, wie man mit Daten umzugehen hat, die man, wenn man das BVD verlässt oder suspendiert wird, umzugehen hat.
Da bin ich nicht suspendiert worden, wie ich abgezogen wurde. Sondern das war das Büro dort unten, das wurde alles vernichtet.
Also Sie meinen Ihre Zeit als Verbindungsbeamter
genau.
In der Türkei?
Ja.
Auch da gibt es offenbar keine Regeln, wie mit Daten umzugehen ist.
Ich habe keine anderen gekriegt, sondern das, was dort ist, das muss vernichtet werden, aus.
Das sagen Sie, oder das war die Dienstanweisung?
Das war die Anweisung. Vernichten, weg. Aus Sicherheitsgründen. Wer hätte es unten sollen lassen? Das Büro war ja dann sogar ein halbes Jahr lang unbesetzt, das Ganze. Und da kann jeder irgendwo rein, das Ganze. Weil ich weiß, ob nicht irgendein anderer Nachrichtendienst das Ganze reingeht oder irgendeine andere Polizei und sich dort die ganzen Daten holt. Das sind ja auch Asylakten und alles gewesen. Da waren Nachrichtendienst-Dinge, kriminalpolizeiliche Asylakten und dann natürlich auch politische Sachen. Das ist alles vernichtet worden. Die Berichte waren ja sowieso 1:1 herum in Österreich. Das waren ja nur die Kopien.
Aber es fällt Ihnen schon auf, dass all das, was Sie potenziell entlasten könnte, entweder nicht greifbar ist oder nicht mehr existiert.
Ja, hätte ich mir zum Beispiel von den Handys ein Video machen sollen und das Ganze und das noch vielleicht ins Internet einstellen sollen, auf Facebook posten.
Es ist klar, dass Ihnen das jetzt wahrscheinlich helfen würde, wenn Sie zumindest ein Video von der Vernichtung gemacht hätten.
Ja, das würde der Frau List auch helfen, dann wäre sie auch aus den Medien raus.
Ja, die Frau List steht nicht unter Anklage.
Das
sie
macht
ist
ja
Zeugin
nichts.
In einem...
Ja, aber
Zeugin
das ist ja da auch nichts anderes.
Nein,
es ist dasselbe Sachverhalt.
Mit Verlaub, nein, der Frau List wird nicht vorgeworfen, für Russland spioniert zu haben.
Das ist richtig, ja. Aber auch dieser Vorwurf, dass sie spioniert haben soll für Russland, ist ein Schwachsinn.
Was verstehen Sie denn unter Spionieren?
Dass ich Informationen sammle und die an einen anderen Nachrichtendienst also weitergebe. Illegal.
Was wäre illegal? Weil das haben Sie ja gemacht. Also bei der Operation Doktor haben Sie Informationen gesammelt.
Legal.
Und Informationen
das ist ja legal. Das ist ja eine legale Kooperation.
Das sagen Sie. Es gibt zu dieser Kooperation...
Mein Abteilungsleiter hat das bestätigt und der stellvertretende Abteilungsleiter hat gesagt, also er muss von solchen Dingen nicht immer informiert werden und auch mein Gruppenführer und auch ein anderer Beamter, die haben dann genau ausgesagt, also wahrheitsgemäß ausgesagt, es ist nicht üblich, dass alle nur need to know, wer unbedingt sein muss, wird von solchen Operationen informiert. Alle anderen müssen davon nichts wissen.
Reden wir nochmal über diese Operation Doktor, weil mir das jetzt, also von der ganzen Entstehung der Geschichte vollkommen unklar ist. Ein ausländischer Nachrichtendienst interessiert sich für die Personalie S, einen abtrünnigen russischen Agenten. Und dann gehen die zum stellvertretenden Direktor des BVD mit dem Ersuchen, herauszufinden, wo der sich aufhält. Und der stellvertretende Direktor vom BVD geht dann zu Egisto Ott und Egisto Ott beginnt im Stillen Datenbanken abzuzapfen.
Nicht abzuzapfen. Er macht seine Arbeit. Er macht einmal die grundsätzlichen Abklärungen.
Also einen Gutteil der Abklärungen, die Sie gemacht hätten, hätten die ausländischen Dienste auch machen können, weil Sie haben ja dann in weiterer Folge auch auf ausländische Datenbanken zuzugreifen versucht.
Nein, und vor allem eines, also das hätte er nicht machen können, und vor allem eines ist immer so, wenn er, ich hoffe, ich plaudere nicht zu viel aus, aber ein Nachrichtendienst, der anders versucht, immer so wenig wie möglich Spuren zu hinterlassen. Das heißt, dass sich dann anderen irgendwo beauftragt. Und dass man das sagt, so wie Teil und Herrsche. Ich weiß ja auch nicht, ob nicht noch ein zweiter oder ein dritter Behörde irgendwo auch eingeschalten wurde. Das ist sehr oft passiert.
Herr, von welchen Spuren sprechen Sie? Sie haben ein bisschen Datenbanken benutzt und haben ein paar Telefonate getätigt.
Ja, wenn irgendwas in die Hosen geht, das Ganze ist, dann weist einmal nichts auf diesen befreundeten Dienst hin. Finden Sie irgendetwas drin, dass das hinweist? Ja, die Berichte gibt's, aber wo sind meine Berichte hinkommen? Wo sind die Berichte aus dem Stahlschrank? Wo? Ja, ich komme
welche
mal zu.
Berichte meinen Sie jetzt? Meinen Sie jetzt die Berichte zum Fall S oder die Berichte aus Ihrer
Berichte
Zeit als Verbindungsbeamter?
Die Berichte zum Fall S. Die Berichte aus meiner Zeit als Verbindungsbeamter, die habe ich ja selber vernichtet. Die anderen, die ich weitergeschickt habe, die ich beispielsweise heraufgeschickt habe ans BVD, ans Innenministerium, ans Bundeskriminalamt und, die müssen ja dort überall aufliegen. Die liegen ja dort auf. Oder sie, weiß ja nicht, wo sie sind. Die sind ja auch im Mail-Server müssen die sein. wann sie überhaupt noch da sind, weil es ist jetzt dann, in Rom war ich von 2001 bis 2010 und von 2010 bis 2013 war ich in der Türkei.
Das heißt,
jetzt alle 13 Jahre her.
Es gibt zumindest einen schriftlichen Bericht von Ihnen an Ihren Vorgesetzten Zörer zur Causa
ja,
S und zur
einen.
Operation
ich hab,
Doktor.
Ich habe zweimal oder gerade dreimal habe ich immer so Zwischenberichte gemacht, die habe ich Ihnen vorgelegt und die habe ich dann wieder mitgenommen.
Und was haben Sie dann damit gemacht?
Die sind in meinen Schallstrang gewesen.
Die gab es auch nur analog und nicht
die
digital.
Die sind geschrieben worden auf einem externen Gerät, das nicht mit einem Internet verbunden wurde. Genauso wie es vorgegeben ist. Nicht auf dem einen dienstlichen, der was auch mit dem Internet verbunden ist, wo alles offen war, wo man die Datenbanken auch noch abfragt und der mit dem Internet verbunden wurde. War.
Okay, Zörer bestreitet, aber das gesehen zu haben, da sagen Sie jetzt, da hat er falsch ausgesagt. Stimmt das?
Genau.
Also der Einzige, der Ihre Version bestätigt, ist ein Mann, der sich der Strafverfolgung durch Flucht entzieht.
Wer sagt das zur Flucht?
Wie würden Sie es denn nennen?
Wieso? Ich würde jetzt mal sagen, okay, er ist wahrscheinlich dort in Dubai und dass er dort in Dubai ist, vielleicht kann er nicht, vielleicht ist er krank, vielleicht ist er nicht flugfähig. Man weiß ja, wo er ist. Die Behörde weiß es ja. Die wird es ja wissen, das Innenministerium wird ja wissen, wo er ist.
Ja, aber Herr Ott, das meinen Sie jetzt nicht ernst. Martin Weiß ist hier Beschuldigter in einem zentralen Verfahren in mehreren, soweit ich sogar weiß. Er könnte einfach zurückfliegen.
Ja, freilich, könnte zurückfliegen, könnte da irgendwo sich diesen unfairen Verfahren. Warum? Schauen Sie, beispielsweise in Deutschland wurden die Verfahren gegen ihn eingestellt. Das war sie. Auch dieses ominöse Verfahren, wo es geheißen hat, er hat Fluchthilfe gemacht. Ich meine, das ist auch gegen Schellenbacher, das ist ja wieder zusammengebrochen wie ein Kartenhaus. Das ist ja das Nächste, auch wieder so ein Verfahren. Ich verstehe das nicht.
Dieses Verfahren gegen den früheren FPÖ-Abgeordneten
Thomas Schellenbacher wurde mit Freisprüchen erledigt,
weil zu dem Zeitpunkt, Schellenbacher konnte glaubhaft machen, zu dem Zeitpunkt,
es hat
als
Masterleg
in das Flugzeug gestiegen ist, gab es keinen Haftbefehl.
Genau.
Ja. Thomas Schellenbacher hat ihm dabei geholfen, ins Ausland zu reisen.
Ja, und dann, warum klagt man dann nicht gleich die beiden Piloten auch an? Na, klage gleich die Piloten auch an. Na, klage jedes Reisebüro klage an. Wenn es keinen Haftbefehl nicht gibt, dann gibt es keine Flucht.
Aber können wir uns schon darauf verständigen, dass Martin Weiß sich der Strafverfolgung in Österreich entzieht?
Glaube ich kaum. Warum sollte er herkommen?
Um sich der Strafverfolgung zu stellen.
ich verstehe die Welt nicht mehr.
Naja.
Das Ministerium weiß ja, wo er ist, dann sollen sie ihm schicken das Ganze, sollen sie ihm schicken zur Stellungnahme, soll er das irgendwo machen, sollen sie ihm die Vorwürfe schicken. Oder vielleicht haben sie es eh schon gemacht, ich weiß es ja nicht.
Das weiß ich auch nicht, ich weiß nicht, inwieweit er jetzt quasi in sein eigenes Verfahren bisher involviert wurde, aber Tatsache ist, er ist nicht da.
Das ist die einzige Tatsache, ja.
Ja, so wie auch der Laptop, den sie einer Quelle übergeben haben, nicht da ist. So wie auch die Erinnerung von Wolfgang Zörr an die Berichte nicht da ist.
Ja, aber zum Beispiel der Martin Weiß hat aber das bestätigt, dass die Operation Doktor gegeben hat. Und der stellvertretende Abteilungsleiter damals, der Magister Miesbichler, hat auch bestätigt, auch beispielsweise auch den Beginn, da hat er gesagt, das ist ein vollkommener Blödsinn gewesen, das mit einem Verrat von Staatsgeheimnissen und die Dokumente, die ich mir geschickt habe, habe ich gebraucht zur Schulung von einem verdeckten Ermittler. Alles war wurscht. Und trotzdem hat man 4 oder 5 Jahre ermittelt drauf. Und nur war ja das die Strafdrohung 1 bis 10 Jahre. Das war ja ein ganz anderes Phänomen. Also es zieht sich wie ein roter Faden durch. Also die Schlampigkeit von den Ermittlungen, sei es auch durch die Staatsanwaltschaft und natürlich auch durch die Polizeibehörden. Und dann, jetzt muss man sich, das nächste kommt ja dann, jetzt muss man sich vorstellen. Jetzt ermitteln, wegen Verdacht, gegen mich besteht der Verdacht wegen Spionage. Wissen Sie, wer daran ermittelt, wer die meisten Leute sind von der AG Pharma, die darauf ermitteln? Entschuldigen den Ausdruck, wenn ich es jetzt dann sage, das sind Dorfgendarmen aus Oberösterreich. Ich sage auch immer wieder die Oberösterreich-Connection. Zum Großteil sind das ganz normale Postenpolizisten, die dann irgendwo dazugeteilt werden und dann auf einmal irgendwo arbeiten. Und die sollen eine Ahnung haben, wie es bei uns im BVD oder irgendwas zugeht, wie es im Staatsschutz zugeht, wie es in einer Zentralstelle zugeht. Nein. Die haben gar keine Ahnung nicht. Die wissen ja nicht einmal das wie es im Bundeskriminal und in einer Zentralstelle dort zugeht. Und dann soll sie wissen, wie es im Staatsschutz zugeht, wie man dort arbeitet. Also ist schon ein bisschen komisch, ja.
Wenn ich das jetzt zusammenfasse, dann ist es doch so, es gibt Vorwürfe gegen Sie, die angeklagt sind, die verhandelt werden. Sie sagen, diese Vorwürfe stimmen nicht. Es war alles ganz anders. Und wenn man sie dann fragt, wie war es, dann sagen sie, sage nicht.
Na, das stimmt nicht. Ich habe auch eine ausführliche Stellungnahme ganz am Anfang des Prozesses gemacht und habe auch bin auch Rede und Antwort gestanden dem Vorsitzenden Richter, dem Staatsanwalt nicht, weil Fragen des Staatsanwaltes habe ich nicht beantwortet.
Warum eigentlich? Nicht.
Weil der einfach dermaßen voreingenommen ist und ja, es würde jetzt zu weit führen, das Ganze, ich hätte etwas auf der Zunge liegen, das Ganze, aber ich beiß mir lieber in die Zunge.
Ich nehme an, Sie haben das mit Ihrer Verteidigung besprochen, ob es strategisch schlau ist, im Prozess Fragen der Staatsanwaltschaft nicht zu beantworten. War das jetzt Ihre Idee oder wurde Ihnen das geraten?
Nein, das ist auch von mir ausgehend. Ich beantworte keine Fragen von dem, weil der ist einfach dermaßen unseriös, dass das Ganze. Schauen Sie, ich sage Ihnen auch ein kleines Faktum. Die Polizei, also die AG Pharma, diese Dorfpolizisten, Dorfgendarmen, haben mich auch angezeigt, weil ich ein E-Mail geschickt habe von meinem privaten E-Mail an meine ehemalige Mitarbeiterin in Rom. Von privat zu privat. Und dort habe ich die Ursprungsanzeige, die der Direktor Griedling eigentlich geschrieben hat, habe geschickt und gesagt, ja, bitte kannst du mir ins Italienische übersetzen. Wissen Sie, was die gemacht haben daraus? Anstiftung zum Amtsmissbrauch und Amtsmissbrauch, Verrat von Amtsgeheimnissen. Mein Akt, das, was ich beschuldigt werde. Privat zu privat. Und was macht der Staatsanwalt daraus? Also was Blöderes geht ja gar nicht mehr. Schickt mir eine Mitteilung nach § 50 StPO, dass ein Verfahren gegen mich wegen diesem Tatbestand eingeleitet wurde, wegen dem. Weil ich meiner ehemaligen Mitarbeiterin eine E-Mail von meinem privaten Account zu ihrem privaten Account geschickt habe, mit der Bitte um Übersetzung. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da warte ich ja schon auf das, dass ich da endlich angeklagt wäre, auch zu diesem Faktum. Blöder geht es ja gar nicht mehr.
Wie ist denn das überhaupt bei Ihnen? Es ist ja offenbar nicht nur bei Ihnen, sondern generell im oder rund ums BVD immer wieder vorgekommen, dass Beamte eben da sich Informationsmaterial, das sie generiert haben, an private Gmail-Adressen geschickt haben. Sie haben das, wenn ich mich richtig erinnere, im Prozess so dargestellt, dass Gmail eigentlich eine gute und sichere Alternative ist im Vergleich zu den IT-Systemen des BVD. Habe ich das richtig verstanden?
Das habe ich nicht dargestellt. Das habe ich nicht gesagt.
Aber Sie haben Google als insgesamt sicheren Dienst dargestellt.
Das habe ich auch nicht gesagt.
Sondern
ich habe gesagt, also wenn ich mir das vom Dienstlichen aufs Private schicke, also ich habe ja einen Grund gehabt, warum. Das Einzige, was ist, wenn man das macht, das hat auch selbst Griedling selbst gemacht. Ja, Griedling, von Griedling abwärts, alle haben das gemacht. Und wenn sie beispielsweise nur auf irgendwelche Konferenzen gefahren sind, damit man Konferenzen oder Besprechungen, damit man das irgendwo sofort entweder, so wie später dann, wo auf dem Handy gehabt hat und vorher, dass man es eben auf einem privaten Gerät irgendwo gehabt hat, weil die dienstlichen Geräte halt nicht so waren. Ja, es war halt anders. Oder es ist dienstliches ist nicht zur Verfügung gestanden. Das haben alle gemacht. Ich hab das deswegen auch gemacht, dass ich diese Unterlagen, die ich mir damals geschickt habe, weil ich die zur Schulung gebraucht habe. Ich war damals in Kärnten zu Hause und ich konnte von diesem Laptop, vom dienstlichen Laptop, den ich da auch gehabt habe, konnte ich nichts ausdrucken. Und ich konnte es auch nicht auf einen Stick ziehen. Das ist mir dann auf einen privaten Ausdruck. Und die einzige Möglichkeit wäre gewesen, ich wäre von Kärnten nach Wien gefahren und hätte in Wien das ausgedruckt und war wieder zurück runtergefahren in meiner Freizeit. Man kann mir auch vorwerfen, dass ich in meiner Freizeit mich vorbereitet habe und dass ich gearbeitet habe, auch in meiner Freizeit, dienstlich. Ja, man kann sagen, du bist ein Trottel, dass du das machst, das Ganze. Ja, kann man alles sagen. Da kann man straffrei auch sagen. Wegen dem werde ich auch niemanden belangen. Ja, ich war ein Depp. Ich habe auch viel zu viel gearbeitet, Tag und Nacht eigentlich immer, war immer rund um die Uhr erreichbar, habe das aber auch nie in Rechnung gestellt. Und deswegen habe ich es mir vom Dienstling aufs Private geschickt, das Ganze, damit ich es dort ausgedruckt habe, vorbereitet habe für die Schulung eines verdeckten Ermittlers, eines besonders sensiblen verdeckten Ermittlers. Und auch Mies Bichler, der stellvertretende Abteilungsleiter, hat das auch in seiner Einvernahme, hat das dann auch als einen der letzten Sätze, hat das auch bestätigt, das Ganze, dass es ein Blödsinn war. Wegen dem hat mich Griedling angezeigt, wegen Verrat von Staatsgeheimnissen. Dann habe ich gesagt, okay, wenn das jetzt dann in Wien ausgedruckt hätte, in der Briefkurve eingetan und mir abgeschickt, dann ist es dasselbe. Das Ganze, wenn einer den Brief aufreißt oder Google irgendwo das einer aufmacht, das liest, ist ja das alles widerrechtlich. Ist ja sozusagen das Fernmeldegeheimnis verletzt. Oder das Datenschutz und das Ganze verletzt. Dann ist ja das eine Straftat von demjenigen, der das macht. Aber natürlich wissen wir, das Ganze wissen wir heute, das Ganze alles wissen wir, dass ja beispielsweise die NSA das Ganze bei Gmail oder auch die anderen überall mitliest, weil sie natürlich in den diversen Knoten drinnen hängen. Wissen wir ja.
Deswegen hätte mich ja die Aussage, dass Google sicher ist, überrascht.
Ja, es ist sicherer. Schauen Sie, was hat denn das betroffen? Hat das irgendetwas anders, irgendwas betroffen, irgendwas, was gegen die Interessen war? Es waren alte Dokumente, die ich selbst gehabt habe, bearbeitet habe und die ich dann für Schulungen verwendet waren. So, jetzt erklären Sie mir das, was daran ist. Das Einzige, was gewesen wäre, aber es ist kein Verrat an Staatsgeheimnissen, das ist ja ein Hirngespinst von Gredling, das ist ja, das lässt mich ja wirklich zweifeln, auch an seiner Dissertation oder das Ganze, oder das, was er geschrieben hat. Das kann ja auch nur ein Fake sein. Das kann nur ein Plagiat irgendwas sein, weil das gibt es nicht, dass jemand Jus studiert hat und das nicht den Unterschied nicht weiß. Ich meine, ich weiß schon, was der Hintergrund war, das Ganze, der Beginn der Ermittlungen gegen mich.
Der Beginn der Ermittlungen gegen Sie, Sie haben es jetzt mehrfach gesagt, ist ein anonymer Hinweis an die BVD-Leitung, dass
das sagt der Gredling.
Ja.
Das sagt der Gredling.
Wissen Sie es mittlerweile, wie man Ihnen da jetzt auf die Schliche gekommen wäre? Oder anders gefragt, woher Peter Gredling gewusst hätte, dass Sie sich Daten aus dem BVD auf Ihre private Gmail-Adresse schicken?
Warum soll man mir auch irgendwo auf die Schliche kommen? Ich habe nichts verbrochen. Das ist irgendeine Unterstellung, dass er mir irgendwo auf die Schliche gekommen ist. Ich sage Ihnen nur eines. Das Ganze, ich wusste ja schon lange, lange vorher, dass das ungefähr, das glaube ich, ein, zwei Jahre, dass der Gredling zwei Leute beauftragt hat, die ganzen E-Mails, das Ganze alles zu kontrollieren, alle von allen, was ja illegal ist. Für das muss er nicht schauen zum Beispiel. Gredling hat ja auch geschrieben in der ersten Anzeige, dass er im Jänner 2017 Informationen bekommen hätte von diesem befreundeten Dienst, den imaginären. Dann gibt es ja drei Versionen von diesem Anlassbericht, dem ersten Anlassbericht. Der erste ist überhaupt datiert mit 2.1.2017 über Vorfälle, die im November 2017 stattfinden. Das ist ja die nächste Wahrsagerei. Ja, warum sagt er mir dann nicht gleich, wie gesagt, die Lottozahlen? Oder von Euro-Millionen, war noch besser.
Also der Hinweis sei von einem Dienst im Ausland gekommen.
Ja, sagt er auch. Warum hat er in seiner Einvernahme hat er ebenfalls gesagt, dass er das Ganze, das ist der gleiche Vorwurf, er wurde ja befragt. Da hat er gesagt, nein, das darf er nicht. Es verbietet ihm das Polizeikooperationsgesetz, das Amtsgeheimnis, er ist nicht entbunden wegen dem. Er darf das nicht sagen. Das werden Sie ja sicher gelesen haben.
Ja, absolut. Aber er ist ja als Zeuge befragt worden.
Ja.
Ja, und ich habe Sie ja gefragt, ob es nicht in Ihrem ureigensten Interesse als Angeklagter wäre, den Namen des Dienstes, den Sie zugearbeitet haben, zu nennen, beziehungsweise eine Genehmigung einzuholen, das zu tun, damit Sie Ihre Position im Verfahren stärken. Das war meine Frage.
Ja, aber diese Genehmigung wird es nie geben.
Weil Sie sie nicht eingeholt haben.
Diese Genehmigung wird es nie geben, das Ganze, weil andere Nachrichtendienste in solchen Verfahren nicht auftreten wollen. Punkt, fertig.
Aber Herr Ott, Sie sind ja als Nachrichtendienstler beruflich, wenn Sie gestatten, erledigt. Sie werden ja in dem Geschäft keine Tätigkeiten mehr entfalten.
Ich bin jetzt ich werde Ende des Monats 64, nächstes Jahr wäre ich 65. Ich habe kein großes Interesse mehr. Ich werde ein bisschen journalistisch noch tätig werden. Ich werde Buch schreiben, beziehungsweise ein Manuskript gibt es ja schon.
Es gibt ein Manuskript zu Ihrem Fall?
Ja.
Wann veröffentlichen Sie?
Das weiß ich noch nicht. Zu gegebener Zeit die Oberösterreich-Connection.
Ich möchte gegen Ende, Stichwort Öffentlichkeit, Veröffentlichung, noch auf Ihr rechtliches Vorgehen. Sie haben eine Journalistin, ist jetzt mehrfach genannt worden. Also ich gehe jetzt davon aus, dass Sie sie gemeint haben, als Sie von einer Journalistin geredet haben.
Sie haben sie genannt. Ich habe niemanden genannt.
Ich habe sie nicht genannt. Ich habe Ihnen gesagt, ich denke mir, dass es um Anna Thalhammer, Chefredakteurin vom Profil geht. Da sind Sie in einem Rechtsstreit verfangen. In welchem Stand sind wir da? Warum haben Sie sie geklagt?
Ich habe sie geklagt, weil sie die Unschuldsvermutung verletzt hat und es ist jetzt vertagt worden auf Oktober. Irgendwann im Oktober ist die nächste Verhandlung.
Sie haben auch die Kabarettistin Malarina geklagt.
Ja. Ist
warum
das gleich?
Da?
Auch sie hat die Unschuldsvermutung verletzt und da gibt es noch keinen Termin, da habe ich noch keinen Termin jetzt.
Wir reden da von Social Media Postings, die geteilt wurden, beziehungsweise verfasst wurden.
Ja, die Frau Malarina hat gemeint ja auch irgendwo, dass es Satire oder irgendwas ist. Wenn ich die Unschuldsvermutung verletze, hat das mit Satire nichts zu tun. Schau Sie, die Tagespresse beispielsweise, die macht das sehr geschickt. Da muss ich wirklich sagen, ich habe vorher nie ein Facebook-Profil oder ein Twitter-Profil gehabt. Ich habe mir das voriges Jahr eingerichtet. Und ich muss wirklich sagen, die machen das sehr, 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 sehr gut. Und da habe ich auch in einem Twitter, in einer Posting habe ich dann auch gesagt, das ist Satire. Das ist gut, ja. Weil man wirft mir auch immer vor, ich habe keinen Humor, ich lasse das nicht zu oder das, die Armen. Ja, das Internet ist nicht frei. Ich kann auch von dort nicht sagen, was ich will. Ich kann nicht irgendwelche Anschuldigungen, etwas anderes treffen. Das kann ich kann auch nicht irgendwas sagen. Oder auch derjenige, der da gepostet hat, der hat gepostet, was für ein Arsch. Und die Dame hat dann drunter geliked. Es gibt die Rechtsprechung dazu, ja, und sie wurde auch verurteilt. Und das ist auch bis zum, auch das Oberlandesgericht, sie ist rechtmäßig verurteilt. Und so wie es auch alle, viele, viele andere auch noch werden.
Ich frage Sie das deshalb, weil ich habe...
Ich frage Sie was anderes. Muss ich mir das alles gefallen lassen? Muss ich, abgesehen davon, dass ich jetzt sowieso, also ich bin unschuldig, ja? Und es wird eine Hetzkampagne gemacht, das Ganze auch, das Allerärgste war ja dann 2024 nach meiner zweiten Verhaftung. Also da ist ja 14 Tage, oder ja, mehr wie 14 Tage ist ja da eine Kampagne gelaufen. Ich habe sie nur aus der U-Haft irgendwo verfolgt, ich habe nur einen Kopf gebeutelt. Journalisten waren bei einer Nachbarin. Und hat die angerufen, das Ganze. Hat die Nachbarn angerufen und hat sie sich gefragt, wo er überhaupt die Telefonnummer her hat. Und hat sie angefragt und da hat sie gefragt, ob sie nicht irgendwelche Fotos hätte von mir oder irgendwas anderes. Und da hat sie dann gesagt, ja, sie hätte schon oder was würde das bringen? Ja, da könnte man sich schon einigen, der würde da zahlen dafür. Ein sogenannter Chefredakteur.
Das finde ich auch sehr interessant.
Also nein, es ist sehr lustig. Und wissen
Sie
was noch lustig?
Sie bekommen drei Handys im Postcast.
Nein,
Ich komme gleich zum Punkt. Und wissen nicht, wem Sie gehören, haben keinen dienstlichen Auftrag, aber beginnen sich dafür zu interessieren, wollen einen Privatdetektiv beauftragen, um hier quasi Klarheit zu schaffen. Ja, Journalisten recherchieren und dass man in ihrer Nachbarschaft sich umhört, was man zu erzählen hat zu ihnen, das ist klassisches journalistisches Geschäft. Also wenn es um Sie geht, stört es Sie, aber wenn Sie es selber machen, geht's.
Nein, das ist, wissen Sie, was mich stört? Weil es stört mir nämlich eines noch, dass es war so eine geheime Hausdurchsuchung damals oder ein bisschen Festnahme, dass nämlich automatisch schon ein Journalist der Kronenzeitung schon gleich bei der Festnahme, beim Erstürmen vom Haus gleich dabei war. Und wissen, was nämlich noch, was das Orge war? Man wirft mir vor Amtsmissbrauch, und zwar zu dem, das schwerste Licht und geheimer Nachrichtendienst, das ist ja damals mit drei Jahren bedroht. Nee, das ist das schwerste Licht, Amtsmissbrauch. Ein Schreibtischdelikt. Also durch ein Innendelikt, ja. Das wirft man mir vor. Und dann kommt man mit der Cobra. Insgesamt sind, glaube ich, 15 Leute kommen, trischt die Balkontür ein, dass die Scheren bis auf die andere Seite umfliegen, also ungefähr 7-8 Meter. Dann vermummt mit Sturmgewehren dringt man ein, ins Gästezimmer im Erdgeschoss, die Tür aufgedroschen, hinein und dort schläft die Schwiegertochter mit dem vierjährigen Enkel. Und weckt die auf und das Ganze, der ist bis heute geschockt. 2021. Moment. Das Ganze, es geht ja darum, 2021. Bei der Hausdurchsuchung damals, bei der Erstürmung meiner Wohnung. Meine Frau, die nichts irgendwo damit zu tun hat, das Ganze, geht mit den Hunden Gassi in der Früh. Und wie sie zurückgeht, wird sie im Hauseingang, also im Hofeingang dort an die Wand geklatscht und wird verletzt, das Ganze, von den Polizisten. Es wird ihr aus ihren Taschen das Ganze, das Handy herausgenommen, es werden die Wohnungsschlüssel illegal herausgenommen und man dringt illegal in die Wohnung ein. Wir haben dann eine Maßnahmebeschwerde, ja, und zusätzlich wird sie noch über eine Stunde oder noch insgesamt, glaube ich, 2 Stunden festgehalten, ohne irgendeine Rechtsgrundlage. Auch die Identitätsfeststellung, was wir irgendwann angenommen haben, ist alles illegal gewesen. Das Landesverwaltungsgericht Wien hat das rechtskräftig festgestellt. Wir haben auch dann eine Anzeige gemacht, also eine strafrechtliche. Das ist alles erschlagen worden. So schaut der Rechtsstaat dann aus. Und dann erwarten Sie von mir irgendwas anderes, da soll ich irgendwann noch, ich sage, auf dort kooperativ sein. Ja, ich bin kooperativ. Ich komme zu jeder Einvernahme. Ich sage auch aus. Aber ich nehme meine Rechte wahr. Und vor allem, solange ich habe schon zigfach, also bei der Polizei ebenfalls, ich habe das Recht, Akteneinsicht bei der Polizei und bei der Staatsanwaltschaft. Bei der Staatsanwaltschaft kriege ich es, manche Dinge halten es zurück, kriege ich halt dann irgendwann später. Bei der Polizei habe ich bis heute nicht. die volle Aktenansicht bekommen. Immer wieder tauchen dann zitzelweise, werden irgendwas anderes weitergeben, irgendwas anderes. Bis heute nicht. Erst unlängst war ich ja wieder bei zwei Einvernahmen und habe wieder gesagt, ich will uneingeschränkte Aktenansicht alles. Oder ich will eine komplette Abschrift haben. Ich will auch von den sichergestellten Dingen alles eine komplette Kopie haben. Steht mir zu. Es gibt die Rechtsprechung dazu. Das passiert nicht. Da frage ich mich, wer arbeitet jetzt hier illegal? Wer arbeitet hier nicht rechtsmäßig oder nicht rechtskonform? Es wird einfach verweigert. Nein, du kriegst das nicht. Man hat mir ja damals 2021 bei der Festnahme, hat mir der eine Kollege gesagt, wo ich gesagt habe, ich berufe mich auf meine Rechte. Ich habe gesagt, du hast keine Rechte. Oder ich habe gesagt, das ist mein Recht oder irgendwas anderes. Du hast keine Rechte, hat er mal gesagt. Und noch dazu hat er mich beschimpft, Arschloch oder so ähnlich.
Sie hatten zum Zeitpunkt dieser HD eine Dienstwaffe?
2021, ja.
Ist es nicht völlig normal, dass die Cobra ausrückt, wenn jemand eine Waffe hat daheim? Bekannterweise?
Das ist vollkommener Schwachsinn. Bin ich jemals irgendwo gewalttätig, irgendwas anderes gewesen, wenn ein Kollege irgendwas anderes ist, man klopft normal an und wenn man schon irgendwas anderes glaubt, man muss das irgendwie geheim machen, dann mache ich es halt mit irgendeinem Trick oder irgendwas anderes. Aber ich brauche keine Cobra, nicht irgendwo dazu. Ich brauche nicht irgendwo das einschlagen. Das macht man, das ist ja Unverhältnismäßigkeit. Die Verhältnismäßigkeit passt nicht. Die passt hinten und vorne nicht.
Ich glaube, mich zu erinnern, dass bei einer früheren Festnahme haben Sie sich auch körperlich widersetzt.
Nein, ich habe mich passiv gewehrt. Und das ist ebenfalls. Man hat mich angezeigt wegen Widerstand. Und Widerstand gegen die Staatsanwalt ist nur dann strafbar, wenn man sich aktiv wehrt. Ich habe mich passiv gewehrt. Passiv heißt das Ganze, wenn Sie einen Akt richtig gelesen haben oder auch das vom Landesverwaltungsgericht, können Sie abrufen. Ich habe mich in die embryonale Stellung zurückgezogen. Gewalt wurde gegen mich ausgeübt. Und das Ganze. Und dann hat man mich sogar angezeigt wegen Verleumdung, was ich was alles. Da bin ich ja freigesprochen worden, beziehungsweise alles, weil ich es dann nachweisen kann. Ich war ja verletzt. Ich habe die Verletzungen gehabt, die man mir zugefügt hat. Und die drei Kollegen haben sich ja widersprochen. Der eine hat gesagt, ich bin dort gestanden. Der andere hat gesagt, ich bin auf ihn zugegangen. Der dritte hat gesagt, ich bin dort gesessen oder ich bin überhaupt an einer anderen Stelle gewesen. Ich habe mich gut vorbereitet gehabt, habe eine Skizze von der Wohnung gemacht und habe das gezeigt. Und dann habe ich dokumentieren können, dass es gar nicht geht, mit Lichtbildern und. Also ich habe eigentlich die Arbeit gemacht, was die machen hätten sollen. Und vor allem sowas macht man ja nicht. Und die Leute wissen, wo die herkommen, aus dem Suchtgiftbereich. So gehen die auch unwahrscheinlich mit den Suchtgifttätern. Okay, ist halt ein bisschen anders mit Milieu. Aber mit einem Beamten, der nur wegen angeklagt ist oder verdächtigt ist wegen Amtsmissbrauch, solche Dinge machen die Frau, die unschuldig ist, die nichts damit zu tun hat, das Ganze wird an die Wand gestellt. Ja, wo leben wir denn? Leben wir jetzt wirklich das Ganze? Also leben wir in Russland oder in Nordkorea? Gibt es bei uns noch irgendwo Gesetze? Also schön langsam glaube ich wirklich, dass wir irgendwo dort leben.
Das ist interessant, weil der Gesetzesbuch ist letztlich genau der Ihnen auch vorgeworfen wird, nicht?
Na, was wird mir vorgeworfen?
Vor dem Hintergrund
Ich habe alles genau dokumentiert. Ich habe sie dokumentiert, ich habe sie aufbewahrt.
Ja, und das behaupten Sie. Es gibt kein einziges Dokument, das Sie zu Ihrer Entlastung vorlegen konnten.
Nur die Berichte verschwunden. Bei den anderen Dokumente, die sind ja in meinen drinnen. Es gibt ja auch ein E-Mail mit Falldoktor, das Ganze. Gibt es ja auch, die Sie mir geschickt haben. Warum schreibe ich dann das da oben drin? Warum schicken wir das per E-Mail? Auf dem dienstlichen Computer ist ja alles abgespeichert. Das haben Sie offensichtlich nicht gelesen. Sie müssen endlich einmal, wenn Sie auch die ganzen Akten irgendwo haben, lesen Sie die wirklich einmal. Gehen Sie nicht her, so wie die Staatsanwaltschaft, die tut nichts anderes, als wie Copy-Paste machen. Markieren, kopieren, einfügen. Das, was die Polizei schreibt. Und die haben einen gewissen Auftrag und in die Richtung schreiben sie. Nichts anderes. Und erinnern Sie nur an das eine E-Mail, das Ganze alles, oder den einen Fall, den ich jetzt herausgepickt habe, das Ganze mit dem, wo ich meiner ehemaligen Mitarbeiterin in Rom das geschrieben habe. Mit der Übersetzung. Das ist ja wirklich, das ist der Tupfen auf dem I.
Ich habe noch zwei Punkte. Einer betrifft die Klagen gegen Kollegin Dalmau bzw. Malarina. Ich habe sie vor über einem Jahr in einem Podcast Jan Masalex eifriger Spion genannt. Das hat sie nicht weiter bekümmert. Wahrscheinlich haben sie es nicht gehört.
Muss ich mal nochmal schauen. Vielleicht ist, ich weiß nicht, ob es schon verjährt ist.
Naja, ich weiß gar nicht, ob das verjährt. Wenn Sie es jetzt erst hören, steht Ihnen freie rechtliche Schritte. zu ergreifen. Dann habe ich noch eine Frage abschließend. Im Jahresverlauf 2017 habe ich relativ überraschend Post bekommen, anonyme Post, zuerst tatsächlich Briefpost und anschließend E-Mails. Und diese E-Mails waren Sachverhaltsdarstellungen an mehrere Adressen. Eine war eben offenbar auch ich, wo es um Missstände im BVD ging, beziehungsweise im BMI. Ein schwarzes Netzwerk soll dort sein Unwesen getrieben haben. Das war der Kern. Es gibt den Verdacht, dass Sie mit dem sogenannten Konvolut in Verbindung standen.
Ja, auch. Nein, ich stehe immer noch. Also ich habe noch keine Einstellung bekommen.
Oder stehen Sie damit in Verbindung, frage ich Sie.
Laut Staatsanwaltschaft schon.
Also, was sagen Sie?
Nein, ich stehe mit denen nicht in Verbindung. Ich habe das Konvolut das erste Mal zu Gesicht bekommen. Wissen Sie, wann ich das bekommen habe? Genau am 28. Februar 2018, wie die Hausdurchsuchung war im BVD. Da war ich, genau auf dem Tag war ich bei meinem damaligen Anwalt, beim Dr. Stögerer in der Merilferstraße und bin am Abend dann in die Wohnung gekommen und dann war auch wieder so ein Kuvert in meinem Briefkasten drinnen und da war ein Stick drinnen und den Stick habe ich dann überprüfen lassen zuerst und erst noch einmal angeschaut und auf dem Stick war dann das Konvolut, aber nicht diese 39 Seiten, sondern nur 35 Seiten und wissen Sie, was der Header war? Also ich habe das auch, wenn man sie ausgelesen hat, aber es war auf einem Stick, also der Header war nämlich, das ist gekommen von einem Drucker. Da ist dann oben gestanden 8SD, glaube ich. Also so wie, ich nehme an, 8er Stock. @ und dann vgn.at. Das würde heißen für mich 8er Stock, Verlagsgruppe News.
Ja, das war mein Exemplar.
Ja, und warum habe ich das? Warum
das
hab
weiß ich nicht. Ich wollte Sie gerade fragen, wieso mein Name in Ihrem Terminkalender stand. Bei einer HD wurde Ihr Terminkalender sichergestellt aus dem Jahr 2017 und ja. Da stand
wo ist
mein Name drin.
Wo ist da drin gestanden?
An irgendeinem Tag war einfach eine Notiz, da haben es offensichtlich Sie meinen Namen notiert. Die Ermittler gehen davon aus, dass das ein Hinweis darauf sei, dass Sie mich im Zusammenhang mit dem Konvolut kontaktieren wollten.
Nein, mit Sicherheit nicht, sondern...
Also Sie haben das Konvolut demnach von mir bekommen.
Ich weiß es nicht.
Nein, ich habe es Ihnen nicht geschickt.
Es war in einem Kuvert drin und es war 35 Seiten, also ein Dokument, ein PDF-Dokument, 35 Seiten, habe ich heute noch. Das war das erste Mal, dass ich das gesehen habe. Das ist mir natürlich das gefallen. Aber nur, weil ich mir Ihren Namen irgendwas das aufgeschrieben habe, ich habe Ihre Berichte immer sehr geschätzt, das Ganze nicht nur von Ihnen, auch vom Kollegen Melicher. Wirklich geschätzt und das Ganze und auch Ihre Arbeit, die Sie geleistet haben bei Profil, habe ich geschätzt. Und wie Sie ausgeschieden sind, habe ich mein Abo gekündigt. Und mein Grund war, der Kündigungsgrund, das habe ich auch ins Kündigungsschreiben hineingeschrieben, weil Sie ausgeschieden sind. Und so etwas will ich nicht weiter unterstützen, habe ich gesagt. Also Sie können sich das auch holen lassen von der Abo-Abteilung oder ich schicke Ihnen das nochmal zu, meine Kündigung.
Also fürs Protokoll, der von Ihnen geschätzte Journalist hat dann die Dunkelkammer eröffnet und im Zuge der Berichterstattung Sie Marcel-Alex Eifring Spion genannt. Das steht Ihnen frei, dagegen rechtlich vorzugehen. Ich werde es jetzt justament nicht löschen, natürlich.
Na, passt.
Herr Ott.
Ich bin ja nicht verpflichtet. Ich bin nicht verpflichtet, jemanden zu klagen.
Nein, es wäre die Frage gewesen, nach welchen Kriterien Sie eigentlich entscheiden, ob Sie jemanden klagen oder nicht. Sie werden das Urteil, wenn es kein Freispruch wird, anfechten, ist davon auszugehen?
Mit Sicherheit.
Bis dahin gilt selbstverständlich und bis zu einer allfälligen rechtskräftigen Verurteilung für Sie die Unschuldsvermutung. Ja. Das sei hier zum Abschluss auch noch gesagt. Herr Ott, vielen Dank für die Zeit.
Ich danke für die Einladung und danke, dass ich mich hier dementsprechend auch äußern konnte.
Das war die heutige Ausgabe der Dunkelkammer. Wenn ihr unser Medium mit einem Abo oder einer Spende unterstützen wollt, die Links dazu gibt es auf www.diedunkelkammer.at. Hinweise und Feedback bitte an redaktion@diedunkelkammer.at. Vielen Dank fürs Zuhören. Missing Link.